Ja, herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Kommt rein in unseren Campervan. Ich sitze hier mit Lotte. Herzlich willkommen, Lotte.
Hallo.
Ja, erzähl mal was über dich. Du bist hier zum ersten Mal im Filmclub-Podcast.
Ja, ich bin Lotte, wie du schon gesagt hast, bin 29 Jahre alt, wohne in Berlin und schaue gerne Filme. Und noch viel lieber rede ich danach über Filme. Wobei ich, wie ich festgestellt habe, nicht immer die toleranteste Person bin, aber wird hoffentlich heute Abend anders.
Wir werden sehen, ja. Danke, wir sind hier in Berlin in deinem Studio sozusagen. Wir werden währenddessen ein bisschen snacken, ein bisschen Wein trinken. Also von daher, lasst uns nicht davon irritieren. Vielleicht könnt ihr euch auch ein Glas einschenken. Du hast uns mitgebracht den Film Nomadland. Willst du mir erzählen, was hat dich an dem Film begeistert? Warum wolltest du über Nomadland sprechen?
Ja, es ist tatsächlich jetzt schon eine Weile her, dass ich ihn wirklich gesehen habe. Und um das ein bisschen aufzufrischen im Vorhinein, habe ich nochmal so ein bisschen reingeschaut letzte Woche und habe dann einmal den Trailer angeschaut und saß dabei auch hier in der Küche und bin so spontan in Tränen ausgebrochen, was, glaube ich, irgendwie so ganz gut auch zusammenfasst oder mich nochmal daran erinnert hat, dass mich der Film einfach extrem berührt hat. Und es ist für mich grundsätzlich, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal, oder ich glaube, es gibt wenige Filme, die ich sehr mag, die mich nicht berühren. Und bei Nomadland war das auf jeden Fall der Fall. Und ich es aber gar nicht so leicht finde, zu sagen, was daran.
Ja, da vielleicht können wir es zusammen herausfinden. Ich habe Zusammenfassung bei Letterboxd nachgeschlagen, weil mir ging es ganz ähnlich wie dir, dass der Film, glaube ich, vor 3 Jahren im Kino lief und man irgendwie schon das wie so aus einem Traum aus einer vergangenen Zeit war. Also der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Jessica Bruder. Und ich weiß nicht, ob mir da Bruder sagt oder wie diese amerikanische, also ich habe jetzt natürlich nicht die Aussprache nachgeguckt, deswegen ist sie für mich Bruder. Und in dem Film, eine Frau in den 60ern begibt sich auf eine Reise durch den Westen der USA, nachdem sie in der großen Rezession alles verloren hat und lebt als moderne Nomadin in einem Van.
Ja.
Und die Frau, die wir begleiten, die heißt Fern. Und wird gespielt von Frances McDormand. Was würdest du sagen, wer ist sie?
Ich habe sie kennengelernt in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, wo ja. Ich sie schon einfach unfassbar gut fand. Und es ist ja sowas, worüber auch öfter gesprochen wird, aber es ist einfach erstens extrem ungewöhnlich, Frauen in dem Alter überhaupt auf der Leinwand zu sehen. So, man kennt halt wirklich vereinzelte Gesichter, irgendwie so Meryl Streep. Ist so, glaube ich, so ein Name, der jeder Person einfällt, wenn man an Frauen über 50 im Kino denkt, aber es ist einfach selten, zumindest wenn man es den Frauen dann auch ansieht, sozusagen, oder sie nicht einfach weiterhin aussehen wie 20.
Ja.
Und das allein, finde ich, ist natürlich nicht ihr Qualitätsmerkmal, aber das allein ist bemerkenswert, leider, muss man sagen. Und ja, auch in 3 Billboards fand ich sie fast ein bisschen ähnlich wie in dem, dass sie so einen sehr reduzierten Ausdruck hat. Und dabei extrem berührt, auch das wieder irgendwie schwer einzufangen. Und sehr, ich meine, die Rollen sind auch im Prinzip ein bisschen ähnlich, nicht so Hochglanzrollen vielleicht, ne? Also so irgendwie auf eine Art so ein bisschen nahbar, oder man schwankt so ein bisschen zwischen Mitleid oder könnte ich die Person auch heute Mittag auf der Straße übersehen haben, so ungefähr. Also,
und würdest du sie übersehen?
Wahrscheinlich ja. Also vielleicht hat sie tatsächlich gar nicht so ein Gesicht, wo ich sagen würde, das merkt man sich direkt oder so. Aber wenn man genau hinschaut oder einen Ausdruck erkennt, dann ist es eben total besonders. Aber jetzt sage ich mal rein äußerlich, vielleicht eher eine Person, die man auch übersehen könnte.
Ich muss sagen, ich finde, sie hat ein sehr tolles Gesicht, einfach so ausdrucksstark. Und sie hat auch diese Augen, diese blauen Augen, die stechen so richtig. Also ich glaube, ich würde mich an sie erinnern, wenn ich über den Weg laufe. Aber gut, ich meine, man weiß natürlich nicht, ob man sie im Alltag so diese Präsenz dann entwickeln würde. Sie hat auch viel Theater gemacht und sie macht immer noch Theater. Deswegen, ich finde, das merkt man auch tatsächlich. Und hier, was ich besonders finde, ist ja, sie spielt viel zusammen mit Laienschauspielern und Laienschauspielerinnen. Und sie schafft es trotzdem, also einmal ihre Rolle, aber auch den anderen so Würde zu geben. Also sie schafft irgendwie eine Atmosphäre, dass die sich total wohlfühlen, da einfach so mitzuspielen und sich selbst zu sein. Das finde ich für dich ganz besonders.
Ja, habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet, aber hatte ich auch ein bisschen gelesen, dass überhaupt über die Filmart von Chloé Zhao werden wir sicher auch noch dazu kommen, aber dass die auch mit der Crew und mit den LaienschauspielerInnen eben und auch mit ihr, also den, es gibt ja noch andere so Semi-Professionelle oder andere SchauspielerInnen auch, die mitmachen. Ich glaube, die Rolle ihrer Schwester ist auch eine professionelle Schauspielerin, also ja, das sind nicht alle. Und dass die mit der Crew auch einfach recht lange zusammen unterwegs waren. Vielleicht haben sie da auch ein bisschen das geschafft. Ich glaube, ein Filmdreh dauert wahrscheinlich immer irgendwie länger, aber es klang so, als hätten sie auch sich sehr bemüht, eben eine vertraute Atmosphäre in diesem relativ kleinen Filmteam zu schaffen. Ja. Und so vielleicht auch dann nochmal eher diese Brücke so gut entsteht.
Ja, sie arbeitet tatsächlich immer mit sehr kleinen Crews zusammen, um eben so diese Intimität entstehen zu lassen. Aber was würdest du sagen, wer ist die Person fern, die sie da verkörpert?
Sie ist eine Person, die alles verloren hat. Und ich glaube, das ist was, was schon auch ihr Erscheinen sehr prägt. So dieses, man hat das Gefühl, man lernt eigentlich eine Person kennen nach der eigentlichen Geschichte, ne? Also ihr Mann ist ja gestorben und dieser Verlust begleitet sie eigentlich auch durch den ganzen Film. Und auch das nicht auf so eine, also auch das auf eine, würde ich sagen, relativ subtile Art. Aber es ist irgendwie klar, so dieses Leben, was sie geführt hat mit diesem Partner, ist zu Ende. Und sie muss sich irgendwie neu orientieren. Und das ist irgendwie unfreiwillig auf eine Art. Aber dennoch stellt sie sich dem irgendwie. Und dann eben dazu noch auf jeden Fall auch der finanzielle Verlust und sozusagen berufliche Neuorientierung, wenn man es so nennen kann. Oder einfach, und entscheidet sich dann ja eben mit dem Auto. Also beziehungsweise hat, glaube ich, auch einfach nicht mehr das Geld für die Miete und lebt dann im Auto. Und ist eigentlich sozusagen aus dieser sehr, aus der Not geborenen Situation und zieht es aber so sehr stoisch durch. Oder ich glaube, man guckt sie oft so an und denkt sich so, es gibt gar nicht diese großen Verzweiflungsmomente oder so, auch am Anfang so. Es gibt einfach so, hier bin ich jetzt und das muss jetzt irgendwie. Und so lernt man sie vielleicht auch so ein bisschen kennen, so als Person in einer sehr schwierigen Lebenslage, die das aber irgendwie angeht, ohne jetzt diesen übertriebenen, zupackenden Optimismus, aber auch ohne sich komplett in Selbstmitleid zu baden.
Man merkt auch ihr einfach an, so eine tiefe Trauer, das steckt drin in ganz vielen Szenen, finde ich. Mhm. Also es wird ja selten, sie spricht ja eigentlich selten über ihren verstorbenen Mann, aber ganz am Anfang, da sehen wir sie in so einer Garage, da sind wahrscheinlich die Sachen, die von ihrem Haushalt irgendwie übrig geblieben sind. Und dann schaut sie sich so, dann geht sie durch so Klamotten und dann hat sie so ein Hemd von ihm, also es scheint von ihm zu sein, das ist fast ein großes Hemd und das drückt sie sich so an die Brust und ja, und so gibt es so ein paar kleine Szenen mit dem Geschirr, wo sie über das Geschirr spricht und das zeigt und das hat ihr Vater ihr gegeben, der hat es so zusammengekauft und später wird da so ein Teller zerbrechen und das und merkt so richtig dadurch, dass das ganz arg ist, dass diese wenigen Sachen, die Dinge, die sie hat, dass die so einen großen Wert haben. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen Widerspruch, weil sie natürlich auf der einen Seite mit diesem Vanlife so den Minimalismus lebt und auf der anderen Seite natürlich diese Sachen eine große Bedeutung haben. Da gibt's, also ich bin mir da nicht ganz sicher, es gibt so eine Szene auch, wo sie so die ihren Van zeigt und so sagt, da hat sie eben so eine Fischbox, die ihr Mann fürs Fischen benutzt hat, dann irgendwie eingebaut und wie praktisch das ist. Wo ich so dachte, ist es wirklich so praktisch oder versuchst du einfach nur so, dich an ihm festzuklammern?
Voll, also ich wollte noch auch kurz zu einem Punkt, den du vorher gemacht hast, einhaken, nochmal zu, wer ist Fern oder auch Frances McDormands Rolle, was du gerade beschrieben hast, diese Szene so, sie presst sich das Hemd von ihrem verstorbenen Mann an die Brust, so, ne, man hört es so und denkt so, oh Gott, so sehr klischeehaft, aber das ist, finde ich, auch das Besondere an ihr, dass solche Szenen halt nie klischeehaft oder irgendwie ausgelatscht wirken, sondern es einfach, das wollte ich noch kurz hinzufügen, ja, weil es gerade auch wieder zu der Szene so gepasst hat. Und ich finde es ganz interessant zu dem anderen, dass du so minimalistisch sagst, weil es gibt ja auch diese Szene, wo sie wie so eine Art Flohmarkt oder es ist eigentlich, glaube ich, mehr ein Tauschmarkt zwischen verschiedenen Caravans, die da zusammen parken und dann Sachen austauschen. Und da geht sie dann so rum und schaut sich die Sachen an und sie nimmt dann die einzelnen Sachen auch so in die Hand und guckt die sich so ganz genau an, obwohl die wahrscheinlich die auch umsonst bekommen würde. Also es ist jetzt keine finanzielle Abwägung, sondern es ist wirklich so, was brauche ich denn? Oder ist das eine gute Sache, die ich jetzt mitnehmen möchte? Auch natürlich aus finanziellen Gesichtspunkten, aber auch irgendwie unabhängig davon. Und ich finde es eben, es hat sowas, sie lebt natürlich total reduziert, aber es heißt deshalb nicht, dass ihr die einzelnen Sachen nicht wichtig wären. Eben, und wenn dann so ein Teller kaputt geht, dann ist das nicht so, ja egal, finde ich irgendwo einen anderen, sondern die wenigen Sachen, die sie hat, schätzt sie eben dann auch sehr wert oder behandelt sie sehr besonders.
Tatsächlich bei dem Tauschmarkt gibt es noch eine ähnliche Szene, wo Swanky auch so Sachen verschenkt. Und da sagt sie dann so, ja, das ist so und so von meiner Mutter oder das bedeutet mir viel. Und sie gibt sozusagen die Erfahrung, die mit so einem Gegenstand verbunden ist, gibt sie genauso weiter. Das fand ich auch irgendwie, das bedeutet viel mehr. Ja, tatsächlich, also ich habe selber für ein Jahr in einem Auto gewohnt, von daher kann ich mich da irgendwie, habe ich da so eine Verbindung auch so ein bisschen gehabt, wie dann plötzlich die absurdesten Sachen irgendwie eine Bedeutung haben, weil man halt so weit weg ist, also es hat auch schöne Seiten, aber man ist so weit weg von Menschen, die man liebt und die einem wichtig sind und man fühlt sich halt manchmal auch sehr allein und wenn man dann halt irgendwelche gemalten Bilder oder Fotos hat oder so, dann haben die plötzlich eine viel größere Bedeutung. Und ein paar Sachen von damals habe ich immer noch aus dem Grund, weil ich dann irgendwie mich so zurückversetzen kann in die Zeit, als ich sozusagen ohne so persönliche Liebe, die man so verspürt, wenn man zusammen ist, ausgekommen bin und dann diese Dinge dann irgendwie wie so Transmitter waren.
Und vielleicht passt das auch total gut dazu, weil ich muss jetzt gerade an die eine Szene denken, relativ am Anfang, glaube ich, wo sie ihren Geburtstag, glaube ich, feiert und so alleine, auf jeden Fall sitzt sie alleine in diesem Auto und es ist irgendwie kalt und isst so irgendwas aus der Dose und es ist wirklich so ein, ja, so einer der Low Points oder wo man so denkt, so, wo man eher Mitgefühl hat und sich denkt, so krass, das ist echt hart, so offensichtlich. Und diese Einsamkeit vor allem so durchkommt, so dieses, wahrscheinlich hat sie Geburtstag, ich meine, sie hat so ein Krönchen auf irgendwie. Ja. Und,
oder ist es Neujahr?
Ah, das kann auch sein, das kann auch sein. Ja. Also irgendwie ein feierlicher Anlass und sie ist eben allein und dass gerade in diesem Setting eben diese Erinnerungsgegenstände, sei es an den Vater mit dem Teller oder eben den verstorbenen Mann mit der Angelbox, nochmal viel mehr an Bedeutung gewinnen, weil die Personen eben nicht präsent sind.
Ja, ich erinnere mich auch noch, dass ich tatsächlich damals meinen Geburtstag auf McDonald's Parkplatz gefeiert habe, weil das die einzige Möglichkeit war, Wi-Fi zu bekommen und halt irgendwie zu telefonieren.
Das war wahrscheinlich so eine ähnliche Stimmung.
Ja, tatsächlich. Wie würdest du sagen, versucht Fern so ihre Trauer mit der umzugehen? Also was für Mechanismen hat sie da?
Was mir nochmal sehr aufgefallen ist beim Nachdenken über den Film, ist, dass tatsächlich gar nicht so konkrete einzelne Mechanismen, sondern vor allem, man hat ja so diese sehr, sehr schönen und ausgedehnten Landschaftsaufnahmen. Die Natur ist einfach so sehr präsent und natürlich auch so richtig nice Natur, weil es irgendwie, ich weiß gar nicht, wo sie überall unterwegs ist in den USA, aber auf jeden Fall von irgendwie Westen zu Süden zu Mitte, auf jeden Fall zum Teil so richtig krasse Canyons im Hintergrund und so Orte, also wo ich gar nicht weiß, ob ich da in meinem Leben mal hinkomme und die einfach sehr beeindruckend sind. Und diese, ich habe das Gefühl, dass genau diese Präsenz der Natur und des Draußenseins natürlich eh total wichtiges Element, aber auch in Verbindung mit der Trauer, weil ich immer das Gefühl habe, in den Momenten, wo man so die Natur so wahrnimmt oder sie sich der so aussetzt oder zum Beispiel abends an einem Feuer sitzt oder so im Wind steht in so einem Canyon, dass das auch die Momente sind, wo man als Zuschauerin an den Verlust denkt oder man fragt sich, woran sie gerade denkt oder was sie gerade fühlt und dann denkt man an den Mann und das finde ich immer, ja, das ist, glaube ich, so gewollt und deshalb ist mein Gefühl, dass die Verarbeitung des Verlusts sozusagen ganz stark in dem sich Aussetzen der Natur oder diesem so stattfindet.
Ich finde es total schlüssig. Tatsächlich, also das ist so ein Ding, was ich zur Kameraarbeit mir aufgefallen ist, dass wenn sie in geschlossenen Räumen ist, dann ist immer alles super eng, da ist immer viel Zeug und so. Und wenn sie draußen ist, dann bewegt die Kamera langsamer und alles ist weit. Und das soll wahrscheinlich signalisieren, dass sie sich da wohlfühlt.
Voll. Es gibt ja dann eine Szene, also sozusagen, man muss sich ja vorstellen, so sie ist die ganze Zeit so mega prekär unterwegs, ne? Und in diesem Auto und man hat ständig Angst, dass sie krank wird oder irgendwas kaputt geht oder so. Und dann gibt es ja den Moment, wo sie die Möglichkeit hat, bei dem Mann, den sie kennengelernt hat, der auch total nett ist und so, und bei Dave. Ihm eben Dave,
ja,
zu Hause zu sein. Und sie hat da dann auch so, das ist so ein ganz schönes Haus und aber auch so nett und seine ganze Familie ist so nett. Und dann hat sie da auch so ein eigenes Zimmer und er ist auch gar nicht aufdringlich oder weird, wie man, also so, es könnte, aber nee, er ist einfach auch total nett. Und dann sitzt sie da so auf so diesem Bett in dem Zimmer und es ist so ein ruhiger Moment und alles ist perfekt. Und das ist genau das, was man ihr irgendwie als Zuschauerin so gewünscht hat, weil man gedacht hat, so, oh, ich will, dass du irgendwie Sicherheit hast und Ruhe und irgendwie abgesichert bist. Und sie sitzt da so in diesem Zimmer und man guckt ihr zu und man spürt so, sie kann da auf keinen Fall bleiben.
Ja.
Und das finde ich so beeindruckend, wie das in diesen Mini-Gesten, also sie setzt sich einfach nur auf diese Ecke des Bettes und schaut zum Fenster raus. Man merkt schon so, das ist nicht der Ort für sie. Und ganz viel, warum das nicht der Ort ist, ist, weil es ein Haus ist.
Ja, es gibt davor, ich weiß nicht, ob davor oder danach, es gibt auch so eine Szene, wo sie die Enkeltochter auf dem Schoß hat und am Anfang sich so sichtlich unwohl fühlt damit und sich so dann wirklich krümmt und dann das irgendwie so versucht, so hinzusetzen und dieses das nicht so annehmen will. Ne? Also aber man spürt gleichzeitig auch also eine Zerrissenheit, weil sie auch eine Zuneigung und auch Liebe und sie ist total zärtlich mit dem Kind. Also man kann ihr das nicht absprechen, aber man merkt, das geht ihr gerade so ein bisschen zuwider eigentlich und sie kämpft da mit sich selbst irgendwie. Tatsächlich wegen der Karte, es gibt so einen, das kann ich immer empfehlen, ein Filmmagazin, was ich viel lese, Little White Lies, das kommt aus England, und die haben so ein Online-Heft zusammengestellt zu dem Film. Und da kann man unter anderem eine Karte sehen von den Orten, die sie abfährt. Weil mir ging das ganz ähnlich, dass man komplett orientierungslos ist und nur sozusagen, okay, heute Nacht ist super kalt zum Schlafen und jetzt ist super nice die Sonne draußen und so, man hat irgendwie keine Ahnung, wo man ist. Und das gibt ein bisschen Orientierung. Also das kann ich allen Zuhörern da draußen auch empfehlen, das mal zu googeln. Da gibt's auch dann die so Kochtipps und so, also für Vanlife und so, also sie haben sich der ganze Zeit auf den Film eingelassen, versucht so ein bisschen Hintergrund zu geben.
Cool, spannend.
Ja, tatsächlich spielt es aber auch auf eine Kritik an, die der Film so ein bisschen bekommen hat. Und da wollte ich einfach dich auch mal direkt drauf ansprechen, was du dazu denkst. Und zwar, dass so dieses prekäre Leben da in dem Auto auch ein bisschen romantisiert wird. Wie hast du das empfunden?
Boah, ich habe das Gefühl, das ist so ein Thema, was man immer hat. Ich weiß nicht, jetzt gerade war ja auch der Film Perfect Days im Kino, den ich auch sehr mochte und wo die gleiche Kritik so kommt. Ne? Irgendwie, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber so ein...
Nee, noch nicht.
Okay, I won't spoil, aber gibt auch nicht wirklich was zu spoilern. Aber es ist einfach auch ein sehr, sehr einfaches Leben mit einem Job als Toilettenputzer, wie auch immer. Und da kam auch diese Kritik und die ist ja total, die ist total berechtigt. Und trotzdem habe ich das Gefühl so... Trotzdem gibt es doch auch Schönheit zu zeigen und
ja,
das macht der Film auch. Und ich würde gerne dann, glaube ich, von einer Person dazu hören, die so lebt und sagt, ich fühle mich da nicht gut repräsentiert. Aber eigentlich wäre meine Vermutung, dass sich die meisten Menschen freuen über eine auch würdevolle Darstellung, die auch die Schönheit des eigenen Lebens mit einfängt. Ist jetzt total die Unterstellung und Vermutung meinerseits. Aber genau, ich finde es gut, darüber zu sprechen, sozusagen, hey, cool, dass sie irgendwie schöne Aussicht auf den Canyon hat, aber abends hat sie halt nichts zu essen und das ist nicht kein Leben, was man irgendwem wünschen möchte, so. Aber das heißt nicht, dass man diese Art von Film nicht auf diese Art und Weise machen sollte, finde ich.
Ja, auch in diesem Leben gibt es wahnsinnig viel Würde und Menschlichkeit und das zu zeigen. Und das schafft der Film wirklich großartig. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, wenn man das auch abspricht, dann kann das genauso paternalisierend sein, wenn man sagt, okay, es gibt nur diese eine Art und Weise, das darzustellen. Ich glaube, dieser Film hätte vielleicht profitiert zum Beispiel, wenn man sie am Anfang nicht zeigt, wie sich an der Garage Sachen aussucht, oder sondern sagen, den Beginn ihrer Reise sucht, als sie sozusagen das Haus verlassen muss und sich sozusagen für das Vanlife entscheidet. Also so eine Szene, in der man sozusagen oder von jemand anders einen anderen Charakter sehen kann, ist es gerade eine Entscheidung oder ist es keine Entscheidung? Das finde ich, weil viel wird natürlich, hier kommen wir in die Situation, wo sie dann damit umgehen Und ich glaube, also so eine Szene hätte mir noch gut getan, um sozusagen das vielleicht ein bisschen einzuordnen. Das gab es jetzt nicht, das fand ich jetzt nicht schlimm, aber das finde ich, wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen.
Aber hattest du das Gefühl, es war eine Entscheidung und das hätte besser, stärker abgebildet werden sollen?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine Entscheidung ist, aber in dem Film wird es oft so auch erzählt, als wäre es eine Entscheidung. Die Charaktere erzählen das, also nicht sie jetzt direkt, sondern andere. Und es kann natürlich auch sein, aber also wenn ich den Aussagen von den anderen Charakteren, da gibt es ja diese eine, die dann dieses Tattoo zeigt zum Beispiel, dann gibt es die andere, die da auf dem dann bei dem Feuer sitzt und dann so sagt, so Mensch, also mein Vater, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob der Vater, der Mann, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber der hatte ein Boot und er hat es nie benutzt und muss sozusagen die Zeit nutzen und ich habe mein Boot hier draußen mit mir. Da wirkt es eher so wie späte Hippies, die sozusagen ihren Traum verwirklichen. Oder diese Personen wirken so. Und es kann natürlich auch der Fall sein. Aber wir haben jetzt nicht jemanden, der sagt, ich hatte keine andere Wahl, als es zu tun.
Voll. Ich verstehe total, was du meinst, gerade in diesen Communities und in diesem Aufeinandertreffen, dass da die Stimmung nochmal ganz anders ist. Aber vielleicht ist das auch der entscheidende Punkt, wie du es gerade geschildert hast, dass das eben auch das Narrativ der Personen ist, ne?
Ja,
also
klar.
Das sind die Personen, die das so erzählen und das ist wiederum deren Geschichte. Und ich meine, wer guckt gerne auf sein Leben und sagt so, und hier bin ich so abgebogen, weil es gab keine andere Abbiegung, so ungefähr. Und vielleicht ist das dann auch der Punkt, ne? Weil Fern beobachten wir wirklich. Also wir haben so einen Blick auf sie. Und bei den anderen Menschen, die sie trifft, erzählen die uns das nur selber. Und dass sie es dort nochmal mehr als Entscheidung oder als Traum darstellen, ist vielleicht wiederum deren gutes Recht oder deren Perspektive oder deren Würde darin.
Ja.
Finde ich aber voll die wichtige Differenzierung. Ich wollte gerade noch kurz sagen zum Thema so prekäres Leben, dass eine Szene, die ich noch sehr gut im Kopf habe, ist auch, sie macht ja diese ganzen verschiedenen Jobs und die sind eigentlich immer super hart. Und einmal putzt sie auch Toiletten und dort gibt es dann auch so eine Situation, wo ein Mann einfach in die Toilette reinkommt, obwohl sie noch putzt und sozusagen einfach auch kurz warten könnte, dass sie rausgehen kann sozusagen, aber das in dem Moment nicht getan wird sozusagen und sie ist dann auch, also nimmt das auch wahr und geht dann einfach raus und sozusagen schützt sich davor, wo man auch merkt so, ja, es gibt halt super viel Unsicherheit und Potenzial für Grenzüberschreitungen einerseits in diesen prekären Jobs und andererseits auch ohne eine Haustür, die man zumachen kann. Und ich finde, dass beispielsweise mit solchen Momenten der Film das eigentlich sehr gut rüberbringt. Trotz der Würde und der Schönheit sozusagen. Ich mir diesen Moment anscheinend sehr genau gemerkt habe, wo auch gezeigt wird, wie gefährlich es auch sein kann und uncool es ist.
Ja, voll. Ich habe geredet über die Entscheidung, die sie da trifft. In dem Film kann sie ein paar Mal auch Entscheidungen treffen. Ganz am Anfang, da gibt es diesen Hund, wo sie dann auch so zögert und dann am Ende den Hund so ganz kurz streichelt und dann wieder weitergeht. Oder dann ihre Schwester oder auch Dave bieten ihr an, auch tatsächlich wie auszusteigen und sich niederzulassen. Wie würdest du sagen, warum entscheidet sie sich gegen den Hund, obwohl sie da offensichtlich da irgendwie was empfindet? Warum entscheidet sie sich gegen Dave?
Ja, das sind echt die krassen Momente. Also bei dem Hund würde ich noch fast sagen, ist es so ein pragmatisches Ding. Da ist sie irgendwie, so habe ich es zumindest wahrgenommen, da ist sie so, der Hund ist irgendwie total süß oder er spricht sie so spontan an oder sie ist irgendwie sympathisch und erregt auch ihr Mitleid. Und trotzdem ist sie so, da habe ich es mehr so gelesen, das macht einfach keinen Sinn, jetzt einen Hund zu haben. So, ich habe quasi die meiste Zeit über nicht genug Geld oder Essen, um mich zu ernähren und es geht einfach nicht. So, dass sie da mehr so pragmatisch ist und eine rationale Entscheidung trifft. Und bei Dave und der Schwester sowieso, aber bei Dave vielleicht noch stärker, dann genau umgedreht, weil da wäre es ja total rational, da zu bleiben. Er hat dieses mega große, schöne Haus, er ist irgendwie echt ganz nett, sie haben auch so ein kleinen Flirt zumindest und es wäre irgendwie so komplett naheliegend, von außen betrachtet, wenn man nur denkt, ja, Sicherheit, macht das, aber sie macht es eben nicht und ich habe das Gefühl, das ist wieder total eine Gefühlsentscheidung und ich habe ja schon diese Situation beschrieben, als sie so auf dem Bett sitzt und man spürt so, das geht nicht, sie kann hier nicht bleiben.
Mhm.
Und ich glaube, es ist ein ganz starkes Gefühl und ganz schwer dafür Gründe zu finden, vielleicht so ein bisschen so dieses es ist nicht mein Leben oder dass sie irgendwie angefangen hat, jetzt auch nach dem Tod ihres Mannes so ihren eigenen Weg zu finden.
Das ist ein super Punkt, weil mir ist aufgefallen, als er zu ihr sagt, I like being around you, hört man die ganze Zeit das Kind im Hintergrund schreien.
Mm. Ja, genau, das Leben ist auch schon so sehr ausgefüllt. Ne? Da sind auch viele Menschen, die auch nett sind, aber es ist irgendwie so gefüllt und es ist nicht ihrs. Und sie ist ja auch nicht so ein Mensch, der so sehr Gesellschaft sucht. Also sie genießt ja auch zwischendurch das
kann man so sagen, würde ich sagen, ja.
Und dann, ja, spürt man auch, vielleicht müsste sie auch viele Kompromisse machen, ne? Und sie müsste auch nett mit Leuten quatschen, wenn sie gerade eigentlich gar keine Lust hat. Und auch diese Partnerschaft, man hat nicht unbedingt das Gefühl, dass sie jetzt eine neue Partnerschaft sucht, aber das ist schon, auch wenn der nett ist und unaufdringlich, finde ich schon auch die Erwartung, die da irgendwie mitschwingt, dass das zumindest in eine partnerschaftliche Richtung gehen könnte.
Findest du, weil ich ganz am Anfang, als sie das erste Mal sich treffen, da guckt sie ihm hinterher.
Ja,
Sie scheint schon Interesse zu haben. Also ich würde ihr
voll.
Nicht...
Voll, sie findet ihn süß, so auf jeden Fall. Aber ich glaube eben, sie sucht nicht den nächsten Lebenspartner, so, weil ich glaube, da ist sie entweder noch nicht oder da ist sie einfach nicht mehr, weil sie sagt, so mein Lebenspartner ist gestorben. Und sie findet ihn auf jeden Fall attraktiv, so, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube eben nicht mehr. Und bei ihm mit dieser Einladung ins Haus hat sich zumindest bei mir schon ganz stark so das Gefühl geregt, da schwingt eine Erwartung mit und wenn erst in 5 Jahren. Also so, ne? Und wie gesagt, der ist wirklich sehr nett und unaufdringlich, aber man hat nicht das Gefühl, zieh hier einfach ein und du bist meine platonische, nur halbbekannte Mitbewohnerin, sondern es ist schon so eine Tendenz da und ja. Ich glaube nicht, dass sie die unbedingt möchte.
Also sie sagt ja auch dann, sie bemerkt, dass er sein Auto und Platten hat und daran sieht so ein bisschen, dass sie glaubt, er ist sozusagen hier, um zu bleiben. Vielleicht wäre da mehr gegangen, wenn sie zusammen hätten fahren können, sozusagen. Also das wäre vielleicht mehr eine Möglichkeit gewesen für sie, sich auf ihn einzulassen. Dass sie mehr bereit war, sich auf ihn einzulassen, als sie nur sozusagen gesehen hat auf dem Parkplatz und oder die dann später im Park gesehen hat und dann nur ihn. Und jetzt sozusagen sich auf die ganze Familie einzulassen, das war dann aber zu viel.
Voll, also kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, ist jetzt alles sehr hypothetisch, aber dass er in ihren Van mit eingezogen wäre, weiß ich auch nicht, ob das auch wieder zu viel gewesen wäre.
Und sie fahren in 2 Vans.
Genau, 2 Vans, so jeder hat seinen Space, so das sehe ich auch eher. Aber es ist eben so eine gewisse, finde ich, Eigenständigkeit bei ihr da, wo man merkt, sie möchte sich jetzt auch gerade gar nicht mehr so groß anpassen, sei es an, dass eine andere Person bei ihrem Van wohnt oder dass sie sogar in ein Haus von jemand anderem zieht.
Ja, fair. Das könnte tatsächlich sein. Ich fand es ganz lustig, weil, also der wird gespielt von David Strathairn. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und ich kenne ihn tatsächlich nur immer so als Detektiv oder Polizeityp. Oder so. Jedenfalls jemand sehr ordnungsliebend. Und deswegen, obwohl wir den Charakter gar nicht so kennenlernen, habe ich ihn so direkt irgendwie in meinem Kopf in so jemanden sehr squared irgendwie klar gesehen. Und für mich war das auch, dass es irgendwie hat der Schauspieler für mich dem Vanlife so ein bisschen widersprochen und der Freiheit, die sie so hat.
Weiß ich aber auch, was du meinst. Also ich finde auch bei deren, ich glaube, erster Begegnung hat man auch das Gefühl, er könnte einfach so Urlaub machen, gerade eine Woche.
Er sieht auch wirklich way too relaxed aus die ganze Zeit für Vanlife, oder?
Stimmt. Sieht auch sehr ausgeruht aus.
Ja, er könnte jetzt irgendwie auch von der Yacht kommen. An die Segelschuhe anhaben.
Voll, genau. Der mischt sich nur so unter die Leute, die tatsächlich so leben. Ja.
Und die andere Person, die er anbietet, sozusagen loszulassen, ist ja die Schwester. Wie würdest du die Beziehung beschreiben, die sie zur Schwester hat?
Also, die Schwestern haben ja, glaube ich, einfach einen extrem unterschiedlichen Lebensentwurf, ne? Und extrem wenig Verständnis füreinander. So, das ist, glaube ich, das, was so mitschwingt, dass die Schwester von ihr besorgt ist und gleichzeitig eben auch überhaupt kein Verständnis dafür hat, wie man so leben kann, also wie man dieses Vanlife irgendwie oder das gerade so wählen kann. Und genauso aber auch andersrum, dass auch Fern irgendwie den Lebensentwurf der Schwester nicht so nachvollziehen kann, da ist einfach sehr wenig Nähe da. Und deshalb habe ich auch dieses Angebot des Niederlassens, das ist, glaube ich, was gar nicht in Betracht gezogen wird, war mein Eindruck. Also, sie fährt dahin, um ihr Auto reparieren zu lassen. Sie ist da ja in dieser Notsituation sozusagen, dass das Auto kaputt ist und sie sich das nicht leisten kann. Und auch deshalb dann, meine ich, die Schwester kontaktiert.
Ja.
Und dieses Angebot, aus meiner Sicht, spielt sie nie auch nur mit dem Gedanken, das anzunehmen, was bei Dave schon wieder eine andere Situation ist, würde ich sagen. Bei der Schwester ist das ganz klar, fand ich.
Man hat ja schon den Eindruck, dass die Beziehung von den beiden anders war. Also sie sagt, dass sie ihrem Partner vorgestellt hat. Und die Schwester sagt auch, dass, ich hatte es mir aufgeschrieben, dass manchmal sie gesehen wurde von ihrer Schwester, also von Fern, als sie sich selbst nicht so gesehen hat. Also sozusagen, dass deine, und da drückt sie auch aus, die Schwester, dass sie da irgendwie sich verletzt fühlt. Also es gibt irgendwie, es gab mal eine größere Nähe zwischen den beiden. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist dazwischen passiert?
Ich bin noch nicht so alt, aber weil gefühlt, das große Ding bei Geschwistern, oder? Dass man sich doch, je nachdem, wie man aufgewachsen ist, aber wenn man 2-3 Jahre zwischen sich hat, meistens mit einer echt großen Nähe aufwächst und dass Geschwister die Personen sind, die man, mit denen man im Zweifelsfall 10 Jahre lang das Zimmer teilt und die man einfach extrem gut kennt und dann passiert irgendwie das Leben. Und also ich persönlich kann das jetzt schon bestätigen, dass ich mit meinen Schwestern auch so einerseits extrem große Vertrautheit habe, einfach aufgrund der gemeinsamen Kindheit und andererseits sich eben zum Teil auch Leben in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und wenn ich mir das jetzt nochmal in noch unterschiedlichere Richtungen und nochmal plus 30 Jahre vorstelle, dann muss ich mir da gar keine großen, aufregenden Konflikte vorstellen, damit man in diese Situation kommt, wie die Schwestern sind. Also das war eher meine Lesart, dass einfach das Erwachsenwerden von zwei Schwestern passiert ist.
Okay. Erstmal Grüße gehen raus an all meine Geschwister. Ich hab euch lieb.
Gleichfalls, bei mir auch.
Also ich hatte schon den Eindruck, dass da noch irgendwie mehr ist. Und vielleicht drückt es so ein bisschen aus, weil sie, also dieses Vanlife, also was du ja auch gesagt hast, dass da, das ist ja auch eine Entscheidung und das ist auch eine große Selbstbestimmtheit. Aber es hinterlässt ja Spuren bei der Schwester und dass das auf jeden Fall jedenfalls nicht konfliktfrei ist, wenn man sozusagen sein Leben komplett selbstbestimmt zwar führt, aber dann halt auch ohne Rücksicht vielleicht.
Also ich weiß, was du meinst, so damit, dass sie ja dann auch das Geld auch angewiesen ist, um das Auto zu reparieren und dann ist die Schwester auch da und gleichzeitig ist sie wahrscheinlich umgekehrt nicht unbedingt da, wenn die Schwester was hat, weil sie im Zweifelsfall gar keinen Handyempfang hat oder halt, keine Ahnung, Kilometer entfernt ist. Also ich sehe schon, was du damit meinst. Ob das auch der Grund für die Distanz ist, weiß ich nicht, habe ich nicht so wahrgenommen, aber könnte auf jeden Fall auch sein. Und ich meine, es ist ja ein krass unterschiedlicher Lebensentwurf, der einfach noch mal mehr Distanz wahrscheinlich schafft. Voll.
Also es gibt auch dieses Telefonat, da sagt sie, I'm being stubborn, well, I think you're being a bitch. Also sie ist schon, also es geht schon, eskaliert relativ schnell zwischen den Schwestern. Das kann man mal festhalten. Und später, dann kommt sie dahin und klingelt die ganze Zeit und die Schwester öffnet so und sagt, du weißt schon, dass die Türklingel auch funktioniert, ja? Mhm. Also da ist schon eine schnelle Bereitschaft, wenn es nicht direkt so funktioniert, zu eskalieren. Ich meine, das kann halt vielleicht auch zwischen Geschwistern passieren, aber das ist auf jeden Fall bemerkenswert, würde ich sagen.
Ja, gibt auf jeden Fall nicht so viele Höflichkeitsfilter zwischen Geschwistern. Das kommt da auch gut durch.
Ja, auf jeden Fall, ja. Was ich auch interessant fand, war natürlich, dass die Freunde von denen, wie alle so in Real Estate arbeiten und dann so sagen, Mensch, also jetzt muss man investieren und so. Und sie damit auf jeden Fall fördern, damit sie so ihre Probleme hat, weil natürlich sie wahrscheinlich, so wie scheint, von der Krise 2008 besonders betroffen war. In dem Fall, dass die ganze Stadt wie leer gemacht wurde und deswegen das nicht so akzeptieren kann und dass auch von der anderen Seite das so ein bisschen romantisiert wird. Da sagt die Schwester, what the Normans are doing is not so different to what the pioneers did. Und das fand ich eine ganz interessante Aussage. Wie würdest du das mit den Pionieren und mit dem amerikanischen Traum irgendwie verknüpfen, wie das die Schwester zu tun scheint?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt romantisieren würde in irgendeine Richtung. Weiß ich gar nicht. Die Assoziation habe ich nicht so, weil ich finde, also keine Ahnung, wie es war, irgendwie zu der Zeit einen neuen Kontinent zu besiedeln, wenn der auch schon besiedelt war. Aber ich finde, es hat ja gar nicht so dieses Claimende oder, ja, so für den Anglizismus, es hat ja gar nicht so dieses, das ist jetzt unser Land oder man besiedelt oder man schafft. Und das ist irgendwie das, was ich mir, glaube ich, vorstelle von so einer SiedlerInnen-Mentalität, von so, man kommt an und erhebt Anspruch auf Land. Und ich finde, das ist es ja gerade nicht, sondern man ist einfach so sehr zu Gast und ja, erfreut sich irgendwie an der Natur und nutzt sie und hinterlässt sie aber auch irgendwie möglichst hoffentlich so, wie man sie vorgefunden hat oder zumindest so ein bisschen der Eindruck. Deshalb habe ich diese Assoziation irgendwie gar nicht. Kann sein, dass ich dafür nicht amerikanisch genug auf diesen Film schaue.
Claimend würde ich jetzt also so besitzergreifend würde ich es auch nicht beschreiben, aber ich würde schon sagen, dass da irgendwie so eine, also sagen, das schon wahrgenommen wird, dann die, als der Raum, der ihnen zusteht. Also, und sie sind ja dann auch, glaube ich, da hoffe ich, dass sie jetzt dem Faktencheck auch gerecht wird, aber ich glaube, dass dann, wo sie dann in den Süden fahren, zu dieser Kolonie, das ist ja, würde ich sagen, auf Land von Native Americans. Also das würde ich schon so sagen, dass sie da sozusagen damit so ein bisschen spielen. Und in dem Buch, das habe ich gelesen in New York Times, da wird auch darauf eingehen, dass Linda, dass diese eine Frau, die da drin vorkommt, auch in dem Film, dass sie sozusagen in dem Van jetzt Richtung Westen zieht. Das wird also darauf Bezug genommen, genauso wie ihre Großmutter. Und das Verrückte ist halt, dass sie währenddessen sagen, in dieser Bewegung nach Westen den ganzen Ureinwohnern sagen, die gewaltsam dazu gezwungen wurden, nicht mehr Nomaden zu sein. Und jetzt, irgendwie ein paar hundert Jahre später, sagen es dann diese Bewegung gibt von Leuten, die zumindest sagen, dass sie dieses Nomadenleben wieder wählen in diesen und auf durch diese Gegenden fahren. Also da gibt es, finde ich, schon eine Parallele. Mhm. Aber ich kann die jetzt auch nicht weiter irgendwie ausführen. Aber ich finde sie schon da.
Ja, spannend.
Wie würdest du denn vielleicht so ein paar von den anderen Personen beschreiben? So, wir haben es fern kennengelernt, aber zum Beispiel Swanky, so was für eine Person ist das?
Gar nicht so leicht. Irgendwie, ich finde, was oft mitschwingt bei der Lebensweise der anderen Person oder auch der in den Begegnungen, ist vielleicht so dieses, das ist so sehr schwer, es nicht so klischeehaft klingen zu lassen, aber so ein bisschen dieses Wertschätzen von kleinen Dingen oder irgendwie auch im Moment zu leben. Also dass oft so, genau, es dann eben so Szenen gibt, wo man zusammen am Feuer sitzt und man hat das Gefühl, so alle genießen es gerade total am Feuer zu sitzen. Und ich meine, es ist ja auch mega schön, am Feuer zu sitzen.
Ich muss sagen, ich weiß nicht mehr, welches Lied die da singen, aber es ist ein Lied, was man kennt. Und das haben die halt irgendwie so auf Vanlife umgetextet, wo ich so auch so dachte, ja, kann man machen. Aber muss man das machen so? Also es war so ein bisschen, also es war auf der einen Seite irgendwie gemütlich, aber es war auch ein bisschen Fremdscham bei mir dabei.
dabei singst du doch auch. Ich weiß gar nicht, warum du Fremdscham hast, wenn Leute in der Gruppe
Nein,
singen.
Nein, das finde ich schön.
Okay.
Das Umtexten. Das Umtexten.
Ja. Okay, da habe ich, glaube ich, dann also zu wenig drauf geachtet.
Also am Feuer singen ist das Beste, was man machen kann.
Ich wollte gerade sagen, ich liebe es auch. Ja, okay, nee, finde ich dann, glaube ich, auch ein bisschen überdreht. Habe ich gar nicht, ist mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen, dass es, oder erinnere ich mich nicht mehr so gut dran an den Text, die Feuermomente. Und dann gibt es doch auch so eine süße Szene, wo sie sich irgendwie auch so wie so eine Gesichtsmaske machen. Oder es gibt einfach so, wo man einfach so eine Idee hat und der in dem Moment nachgeht. Und ja, diesen Moment so zu genießen, ist es.
Diese Detail finde ich tatsächlich mit am schönsten, weil es gibt auch diese Szene, wo man Fern in der Dusche sieht und sie, und also ich bin kein Experte, ich habe nicht die Haare gefärbt, aber es läuft so ein bisschen so eine dunkle Flüssigkeit runter und ich würde sagen, sie hat sich gerade die Haare gefärbt. Also es wird nicht explizit gezeigt, aber es wird so ein bisschen angedeutet und da zeigt natürlich schon irgendwie, dass man auch natürlich in, ja, wenn man so ein Vanlife führt, dann möchte man auf sich achten und möchte irgendwie schön aussehen. Und genauso wie diese Maskenszene, finde ich so süß eigentlich, wie die dann versuchen, halt irgendwie sich so ein Mini-Spa zu machen. Dann, auch wenn jetzt natürlich, ne, ich meine, ja, die haben ja alle ihren Bucket, ne? Also das ist die Toilette. Man muss oft sehr pragmatisch gehen, aber dann wird dann halt mit der Maske und so wird da trotzdem wieder drauf geachtet, so ein Spa-Day zu haben. Mhm. Das fand ich auch wirklich einfach sehr schön.
Voll, was auch wieder so ein bisschen zurück zur Würde kommt oder zu den, ja, was ich auch gerade so merke, kurzes Zwischending, ich merke so, ich stolper total über den Begriff Vanlife. Ich weiß nicht, ob der bei diesem Film so verwendet wird, aber...
Nee, gar nicht. Ich habe das eingeführt.
Okay, du hast es eingeführt, weil ich merke so, für mich ist es halt wirklich so, auch gerade weil es halt jetzt heutzutage so ein Ding ist und jeder hat einen Van und ist ja auch mega nice, aber ich finde so einen krassen Unterschied zwischen, du kaufst irgendwie zusätzlich zu deiner Wohnung, in der du wohnst, einen Van und gar nicht, dass du behauptet hast, dass das dasselbe sei, aber ich merke so mit dem Begriff, stolper ich da total drüber. Genau, aber entweder du wohnst in deiner Wohnung und hast den Van und machst dann so zweimal im Jahr geiles Urlaub, geilen Urlaub oder bist auch mal ein halbes Jahr unterwegs. Aber dort ist es ja wirklich einfach die Wohnung. Also es ist einfach das Life sozusagen und nicht ein bestimmtes Van-Life. Ich habe es aber auch irgendwo was gelesen in die Richtung von, die so die Parallele gemacht hat zu heute. Und ich finde diesen Vergleich gar nicht so präsent, weil es einfach sowas...
Zu Van-Life meinst du?
Genau, also zu einfach diesem... Ich mache mal Urlaub oder mein Auto ist jetzt meine Wohnung. So, auch wenn man natürlich in beiden Fällen unterwegs ist und nah in der Natur ist und natürlich jetzt auch Gemeinsamkeiten merke, so dass ich da irgendwie drüber stolper.
Ich gebe dir einerseits recht und jetzt versuche ich dir an die andere Seite so ein bisschen. Ich glaube, das Vanlife, also der Begriff, den wir jetzt meinen, wenn wir jetzt mit den Hashtag folgen, dass es auch oft romantisiert wird. Und mir gefällt in diesem Film, ich habe selber ja auch in einem Auto gelebt, auch in einem Van, ein bisschen anders, aber das ist halt auch manchmal, also diese harten Seiten, also ich in mich an der Dusche, wo man mehr oder weniger kaltes Wasser oben aufs Dach gestellt hat, gewartet hat, bis es halt einigermaßen warm ist und dann war das halt die Dusche, ja. Und die Buckets und so, also das waren so Momente, die da, das konnte ich so sagen, dass und ich würde sagen, bei mir war es auch eine Wahl, eine Entscheidung, das zu sehen und zu sagen, dass diese brachialen Seiten zu zeigen, die da auch dazugehören und nicht nur diese perfekt ausgebauten Campervans, die irgendwie alle möglichen Schnickschnack haben, fand ich eigentlich passend. Deswegen habe ich dann das sozusagen zusammengeworfen. Aber natürlich hast du voll den Punkt, dass halt die prekäre Lage, in der die Leute sind, man halt nicht gerecht wird, das halt irgendwie dann verniedlichend wirkt, wenn man dann sagt Vanlife.
Ja, da habe ich mein Gefühl.
Sie gibt ja ihm dem Auto sogar einen Namen, also Vanguard nennt sie das Auto, was ich natürlich aber auch irgendwie schön finde, weil das Beschützend ist auch drin und so, aber es ist für sie einfach wirklich eine innige Verbindung eigentlich damit und ich, also tatsächlich, mein Auto hatte auch einen Namen, er nicht, ich habe dich sehr lieb, aber ich glaube, das ist nicht normal. Ich glaube, wenn man tatsächlich das halt so als kurze Phase betrachtet, dann wird man dem nicht zwingend einen Namen geben.
Als kurze Phase im Sinne von, wenn man das nur als Urlaubsauto hat? Oh, da muss ich anderes sagen. Tatsächlich, also alle Personen, die ich kenne, viele, die ich kenne, die einen Van haben.
Die haben auch einen Namen.
Die haben Namen dafür. Und wirklich so von bis, aber Namen bei. Weil gerade dann, du würdest ja deiner Wohnung auch keinen Namen geben, oder? Also ich dachte es eher andersrum. So, würde jetzt nicht sagen, so, genau, ich nenne jetzt meine Wohnung irgendwie. Aber wenn es nur so ein Urlaubsauto ist, gerade dann Namen. Aber wir müssten eine Studie machen.
Krass. Also du würdest sagen, es ist komplett üblich, seinem Autonamen. Ich dachte immer, ich bin verrückt, aber deswegen fühle ich mich jetzt viel besser.
Ja, doch.
Okay, gut, schön. Ich bin komplett normal. Was hättest du denn gemacht, wenn du in Ferns und Swankys Situation gewesen wärst?
Ich wäre ganz sicher, glaube ich, entweder bei der Schwester eingezogen oder bei...
Jetzt muss ich entscheiden. Also ich frage mich, was hast du gemacht? Hast du den Hund genommen?
Also ich hätte, glaube ich, erst den Hund genommen und dann wäre ich bei Dave wahrscheinlich eingezogen, ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich wäre ich damit sehr unglücklich geworden. Aber das finde ich schon, man schwankt halt auch in diesem Film so zwischen Mitgefühl. Das hatte ich auch irgendwo gelesen, so man schwankt so, man weiß nicht, soll man sie mitleiden oder bewundern. Das finde ich, hat es für mich sehr gut getroffen, weil man wirklich auch dazwischen schwankt zu denken, so wow, was für ein super hartes Leben, bin ich froh, dass ich nicht in dieser Situation bin. Und sie auch zu beneiden für super krasse Aussichten und krasse Momente und ganz viele Dinge, Freiheit. Und sie dann aber auch wirklich zu bewundern, weil sie es einfach... Ich meine, diese Entscheidung, dann aus diesem Haus zu gehen und aus dieser Sicherheit zu gehen und ja, wirklich einfach diese Sicherheit zu verlassen, weil ich meine, sie ist dann irgendwie Mitte, Ende 50 oder Anfang 60, weiß gar nicht genau, aber sie wird halt auch älter und man bekommt das ja auch mit bei einer anderen Person, die dann tatsächlich...
Ich denke, sie ist Anfang 60, weil sie hatte die Wahl, early retirement, genau, in Rente zu gehen.
Stimmt. Ja, man kriegt das ja auch bei einer anderen Person mit, die krank wird. Und also, ne, so Vanlife ist ja auch wahrscheinlich... wird nicht leichter mit dem Alter und so. Und sich in dieser Situation einfach dafür zu entscheiden, das weiterzumachen und nicht in diesem Haus zu bleiben, finde ich extrem beeindruckend. Und ich traue es mir selber, ehrlich gesagt, nicht zu.
Ich glaube, ich hätte auch den Hund nicht genommen. Oder ich hätte den Hund nicht. Du hast den Hund genommen, ne?
Ja.
Ja, ich hätte nicht genommen. Aber ich glaube, ich wäre zur Schwester gegangen. Weil ich meine, also, dass man schon so eine Ebene hat, dass man sich direkt beleidigen kann, das ist doch einfach...
Stimmt.
Oder? Das ist doch Life-Quality.
Aber hatte die Schwester nicht auch einen Mann oder war da nicht irgendwie...
Ja.
Und diese unangenehmen InvestorInnen-Freundinnen, also das fand ich aber ja schon so eine Szene, du hast gerade schon so beschrieben, wo sie sich einfach wirklich extrem unwohl gefühlt hat und wo man auch selber dachte, finde ich so, oh, gar keinen Bock auf diese Leute.
Ja.
Da war aber die Familie von Dave natürlich schon netter.
Ja, aber sie tut ja direkt sich gegen diese Leute wehren. Also deswegen würde ich auch sagen, ich habe eigentlich empfinde auch mehr Bewunderung, weil ich meine, also... Die Leute reden ja so ein bisschen so, ne, also was soll ich mir jetzt von der Frau, die alles verloren hat, im Autoleben erzählen? Und sie haut direkt dagegen. Finde ich eigentlich mega lässig so. Also deswegen finde ich das, also ich empfinde die als eine wahnsinnig starke Frau und würde jetzt da kein Mitleid empfinden.
Voll. Sie hat aber auch so eine interessante Balance aus extremer Bescheidenheit und Zurückhaltung. Also es gibt viele Szenen, in denen sie gar nichts sagt und auch nicht interagiert, weil eben auch nicht jetzt so ein Social Butterfly, der irgendwie ständig Smalltalk machen muss, überhaupt nicht.
Was ist ein Social Butterfly?
Jemand, der so von Person zu Person springt und oder fliegt oder flattert und irgendwie so flatterig und leicht in sozialen Interaktionen.
Krass, ich kannte den Term noch nicht. Ja, habe ich was gelernt. Danke.
Ja, genau, das ist sie nicht. Und es gibt aber auch, finde ich, viele Szenen, in denen sie einfach viel schweigt und einfach sehr zurückhaltend ist und ja auch bescheiden und dann eben aber gleichzeitig in anderen Momenten, wie denen du gerade beschrieben hast, dann auch total stark im Auftreten. Und das finde ich auch eine ganz spannende Qualität, die sie da hat, zwischen diesen zwei Modi so zu switchen, weil sie eben niemand ist, der jetzt allen ihre Meinung aufs Auge drücken muss, aber auch niemand, der sich immer klein macht, sondern, oder überhaupt nicht klein macht, aber der sich immer zurückhält, sondern sie kann irgendwie beides.
Ja. Kann ich ein bisschen mehr Wein haben?
Ja.
Danke.
Wie schaffst du es so viel, so große Schlucke zu trinken? Weil man muss immer zwischendurch trinken und dann kann ich nur so kleine
Schlucke. Ich muss sagen, ich finde den Wein, ehrlich gesagt, sehr lecker. Also.
Der Trick ist, dass ein Vogel drauf ist. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade einen großen Geheimtipp ausplaudere, aber... Wenn man keine Ahnung von Weinen hat, ist es immer danach gehen, ob ein Vogel drauf ist. Und es funktioniert sehr gut, würde ich sagen, um gute Weine zu finden.
Okay, danke.
Ja, nicht nach Preis, sondern nach
Vogel. Okay, ich gucke gleich den Vögeln. Sehr gut. Wir waren eigentlich bei den anderen Darstellern, also bei Spanky. Und ich hatte auch noch Bob Wells. Was natürlich interessant ist, dass viele von den anderen, also eigentlich alle, glaube ich, sich selber spielen und tatsächlich dieses Vanlife leben. Und von Bob kann man auch so YouTube-Videos angucken und so. Ist ein bisschen, I don't know. Also ich meine, er spricht genauso wie in dem Film und hat dann so seine 10 Commandments und so, wo ich mir so denke, okay, mach halt. Aber im Film wird deutlich, dass sie ja auch alle so ihre Struggles haben. Ne? Also bei ihm ist der Sohn verstorben. Und bei Swanky leidet sie ja selber unter einer Krankheit, unter Krebs, glaube ich, und stirbt dann auch daran. Und da war mir so ein bisschen meine Frage so, ja, ist es vielleicht auch einfach, brauchen die Leute einfach Hilfe? Also sagen, ist es so, wenn die sagen, ja, ich habe mich hier dafür entschieden und so, aber ich habe das Gefühl, das sind alles Leute, die also Therapie brauchen vielleicht oder Unterstützung, mit ihrer Trauer umzugehen. Die haben alle so einen Struggle und dann nehmen sie diesen Struggle aber gar nicht so stark an.
Also du meinst sozusagen so Vanlife als Substitution.
Wir müssen einen anderen Begriff finden. Das rede ich wieder von Vanlife. Es tut mir echt leid.
Alles gut, wir können da dabei bleiben. Jetzt, wo ich es einmal so kritisch eingeordnet habe, können wir auch gerne dabei bleiben. Also Vanlife als Substitution für oder als Ablenkung sozusagen. Das ist die Frage, was war zuerst da, ne? Oder wie kam das? Ja, doch, vielleicht trifft es das eigentlich ganz gut. Ich hatte ja schon so beschrieben, was für mich so diese Natur, diese Naturnähe so macht. Und da musste ich auch noch mal immer mal wieder an Into the Wild denken. Ich weiß nicht, ob es mehreren so ging.
Ah ja, ja.
Wo es ja auch, also er hat ja in Into the Wild jetzt keinen Verlust, aber er wendet sich einfach sehr stark von der Gesellschaft ab und auch sehr explizit und ist auch sehr, ja, auch von seinen Eltern und seiner Familie. Und da denkt man auch so, genau, vielleicht auch eine Therapie, um deine Kindheit aufzuarbeiten, aber er geht halt einfach in die Natur und das ist dann irgendwie seine Therapie. Also ja, finde ich schon eine gute Beobachtung. Ja.
Eine Kritik, die ich gelesen habe, war, dass, ich meine, also man hat hier diese, ist so eine Mischform, ne? Auf der einen Seite hat man Laiendarsteller und auf der anderen Seite eben, also eine der besten Schauspielerinnen, die es vielleicht derzeit gibt. Und das ist auf eine Art und Weise natürlich für diese Personen, die sich selber spielen, aber natürlich auch, also es ist alles geskriptet, ne? Die spielen schon Versionen von sich selbst, aber die Charaktere, die sie spielen, das ist ihre Identität. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich dann manipulativ sein kann. Ob das ethisch richtig ist, diese Mischung zu wählen zwischen Laiendarstellern und dann richtigen Schauspielerinnen. Was denkst du?
Also sozusagen manipulativ für, also dass die Personen, die sich selber spielen, dabei sich zu angreifbar machen, also sich zu sehr irgendwie exponieren oder...
Ja, dass sie halt, also wenn man eine Rolle spielt, kann man die Rolle einfach abgeben. Also dann ist man nicht mehr Fern und dann gibt es Fern nicht mehr. Aber wenn man sich selber spielt, dann ist man immer sich selber. Auch wenn man vielleicht gerade ein Skript liest, also Spanky ist nicht gestorben in dem Moment, ne? Aber auch wenn sie sozusagen sich da so öffnet, dann öffnet sie und gibt einen Teil von sich, klar, weil sie jetzt nicht versucht, jemand anders zu sein.
Meinst du denn, dass die Personen in einem Dokumentarfilm mitgespielt hätten? Also mitgemacht hätten?
Das ist eine super Frage. Frage ist auch, ob ein Dokumentarfilm das besser eingefangen hätte. Ich tendiere, also bei Bob Wells würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil
so, er macht seine eigene Dokumentarfilme.
Er macht YouTube-Videos. Also denke ich, hätte er auch da mitgespielt. Bei Linda zum Beispiel wäre ich mir jetzt nicht sicher. Bei Spanky würde ich sagen, hätte sie auch gemacht.
Das glaube ich eben. Und dann ist es ja wieder, dann gehen sie ja wieder mit ihrer Persönlichkeit da rein. Also
ja.
Ich finde es einen guten Punkt, auch mit dem Macht und Gleichgewicht. Und gleichzeitig würde ich sagen...
Aber im Dokumentarfilm wäre es was anderes, weil dann würden sie ja teilen, was sie teilen wollen. Da kann man natürlich immer noch sagen, das ist dann vielleicht geschnitten oder so. Aber wenn man jetzt ein Zusammenspiel hat mit einem fiktionalen Charakter, dann versucht ja der fiktionale Charakter, also sie ist ja eine großartige Schauspielerin, sie möchte ja sozusagen eine Interaktion. Und sie ist aber ja nicht, also sie hat eine großartige Integrität, diese Person, aber sie trotzdem versucht, sie eine Reaktion herbeizurufen bei der anderen Person und spielt das ja. Sie ist ja nicht echt, während die andere, eine Person echt ist.
Interessant. Ja, jetzt verstehe ich es erst und finde ich einen guten Punkt, den ich, also ich glaube, da würde ich total gerne mit einer Schauspielerin drüber sprechen.
Ja.
Und die Fragen, weil so wie ich SchauspielerInnen erlebt habe, du, keine Ahnung, oder was ich so gehört habe, du, wenn du jetzt spielen musst, dass du weinst, dann denkst du vielleicht nicht direkt an ein persönliches, trauriges Erlebnis, aber du suchst dir ja deine Zugänge und ich, also ich hatte irgendwie meine Zeit lang mehr gelesen über auch so den Zusammenhang von Schauspiel und Therapie und dass du, um Schauspielern zu müssen, dich selber einfach sehr gut kennen musst, kurz gesagt vielleicht, und deine Emotionen und Triggerpunkte und so. Und ich glaube, wenn du mit der Präsenz und auch mit diesem Zugang zu dir selbst in die Begegnung gehst, wie es dann vielleicht Frances McDormand im besten Fall macht, dann bist du ja authentisch da und dann begegnest du der anderen Person auf Augenhöhe, weil du sozusagen, also du bist immer noch in der Rolle und ich sehe den Punkt, aber ich glaube, dann ist es sozusagen nicht verarscht oder so, oder dann ist es nicht so, dass die andere, sorry, das ist so
verarscht. Kein besseres Wort
eingefallen. Aber dann versuchst du nicht, die andere Person zu manipulieren, sondern irgendwie ist es halt geschauspielert trotzdem eine Interaktion auf Augenhöhe.
Ja.
Aber ja, würde ich auch gerne mehr von hören, von der Person, die selber schauspielert.
Die haben sich sicherlich da große Mühe gegeben, aber ein Risiko ist einfach vorhanden, dieses Format zu wählen. Ich würde sagen, tatsächlich, das ist eine Stärke von Chloe Zhaos Filmen generell, ist, dass sie ja immer eigentlich mit Laien-Schauspielern arbeitet und immer in dieser geskripteten Situation. Aber da sind halt alle Darsteller halt auf Augenhöhe sozusagen, dass für alle das jetzt das erste Mal ist. Und das ist halt ein Unterschied, wenn man vielleicht neben sich die beste Schauspielerin, eine der besten Schauspielerinnen der Welt hat, ne?
Mm.
Das ist ja nicht unbedingt auf Augenhöhe. Auch wenn sie, also sicherlich, der sich große Mühe gibt, aber das kann einfach nicht sein. Ich habe so ein paar Themen mehr aufgeschrieben, die ich finde, wo der Film so ein bisschen drauf eingeht. Wie würdest du sagen, zeigt der Film so, was ist die Aussage über den amerikanischen Traum?
Das ist das, was ich am Anfang so meinte mit dem Gefühl, und das kam ja auch schon gerade bei dem Pioniersthema. Ich bin in diesen Film so null politisch reingegangen, und als wir vor Jahren schon mal über diesen Film nur kurz angeschnitten hatten, hattest du auch dieses Amazon-Thema aufgebracht.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment so überhaupt kein Verständnis, und ich glaube, um noch mal kurz hier das einzuordnen, war die Kritik, dass die Arbeitsbedingungen, weil sie an einem Punkt eben auch bei Amazon arbeitet.
Also sie haben eine Filmgenehmigung bei Amazon bekommen, deswegen.
Okay, genau. Ja. Und sind dann in dem Werk und sie arbeitet dort und das sozusagen, glaube ich, sorry, falls ich es jetzt falsch wiedergebe, aber so, dass eben ja einerseits die Arbeitsbedingungen dort auch irgendwie dann unkritisch dargestellt werden und eben ja, das einfach eine Zusammenarbeit mit einem sehr fragwürdigen Unternehmen ist sozusagen. Ja. Das sind alles voll die wichtigen Punkte und auch das mit dem amerikanischen Traum, aber irgendwie bin ich da gar nicht so reingegangen oder hat der Film in mir diese Gedanken gar nicht angeregt, sondern ich finde, für mich waren so die Grundgedanken wirklich so Freiheit und Sicherheit und alles dazwischen und Verlust und Trauer und deshalb kann ich dazu, glaube ich, gar nicht so viel sagen, aber mich würde es total interessieren, was du dazu denkst.
Also ich finde erstmal, wenn du das nicht so wahrgenommen hast und so, dann ist es einfach ein Wert für sich, weil tatsächlich heißt es ja nicht, dass, also wenn mir das fehlt, dann kann das ja auch sein, dass ich das danach suche, aber das vielleicht gar nicht so da ist. Tatsächlich, weil es ein Unterschied ist zum letzten Mal, dass wir gesprochen haben darüber, war, dass ich in der Zwischenzeit in den USA war und selber da gereist bin, nicht in einem Van. Aber so dieses Gefühl, dass man so von, oder was ich ganz stark mitgenommen habe, ist so ein Gefühl von Krise zu Krise zu schlittern, aber gleichzeitig so ein krasser Zweckoptimismus. Ja, generell auch der Umgang mit Geld. Also sagen, die meisten Menschen, die ich getroffen hatten Schulden in der Höhe. Also da könnte ich nicht mehr schlafen. Also das ist einfach ein kompletter anderer Umgang irgendwie damit, mit Geld und mit solchen Risiken. Und das würde ich schon sagen, das habe ich so als typisch amerikanisch wahrgenommen, auch in dem Film, wie die darüber sprechen und eigentlich immer irgendwie eine Lösung finden. Ich bewundere das auch tatsächlich. Also ich finde, das ist eine große Eigenschaft, da irgendwie dann in einem irgendwie eine Chance zu sehen und ach ja, du brauchst irgendwie ein kleineres Bucket, weil ich bin irgendwie so groß oder so. Also solche Sachen, das sind, wenn ich mein Zugang zu den Herausforderungen. Und zu dem Amazon-Thema, also ich glaube, das Buch, was dem als Grundlage ist, ich habe das Buch auch nicht gelesen, das muss ich direkt mal sagen, deswegen unterstelle ich da vielleicht auch was nicht da ist. Man kann auch sagen, das Buch hat einen riesen Schub erhalten durch die Veröffentlichung vom Film, also es wurde richtig krass verkauft, von daher ist es vielleicht auch nicht so schlimm, aber das Buch ist ein Buch über Armut, das ist das zentrale Thema. Und was wir hier sprechen bei den Personen ist Trauer und diese Konflikte. Und das sind Konflikte, die eigentlich das Buch nicht so groß aufmacht. Natürlich, in dem Film lässt sich das auch besser darstellen, so die Trauer, die persönliche Struggle. Und ich würde auch nicht sagen, dass nur weil ein Buch über Armut ist, da nicht auch Trauer drinne ist. Das kann ja oft dann auf einer persönlichen Ebene viel stärker sein. Und so ein Buch, das Buch hat ja noch viel, viel, viel mehr Charaktere, als jetzt im Film auftauchen. Wir lernen die Charaktere auf einer ganz anderen Ebene kennen. Trotzdem würde ich sagen, ist mir einfach wichtig zu sagen, ja, bei Amazon, also das ist ein furchtbares Unternehmen, die lassen ihre Menschen nicht auf Toilette gehen, verbieten Betriebsräte oder versuchen dem entgegenzuwirken, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Und dass diese Struggles, die damit irgendwie verbunden sind, die kommen in dem Film nicht. Das ist vielleicht nicht schlimm, man kann den Film auch so nehmen ohne das. Ich finde nur, wenn man darüber spricht, muss man das irgendwie gesagt haben.
Finde ich einen sehr guten Punkt. Ich hatte tatsächlich auch gerade in einem anderen Zusammenhang darüber gelesen, wo es aber um Literatur ging, warum sozusagen Armut so wenig präsent ist in Literatur und wo einerseits eben die Erklärung war, nicht viele AutorInnen kommen aus Armut oder haben da sozusagen einen eigenen Bezug dazu.
Ja.
Aber eben auch so, es lässt sich nicht gut, es ist kein attraktives Thema, so sozusagen. Oder es ist irgendwie, ne, so. Und ich finde, jetzt ohne vielleicht ganz große Keule, aber so auch Klassismus ist einfach grundsätzlich und Armut und wenig thematisiert. Und deshalb finde ich das einen total wichtigen Punkt und kann ich auch, wie man, glaube ich, auch bei mir schon offensichtlich gehört hat, aber bestätigen, dass das für mich war nicht die Einordnung, die ich mitgenommen habe, oh, nach dem Finanzcrash in den USA ging es vielen Leuten so und so. Klar hat man das mitbekommen, weil das war der Grund, dass sie ihre Wohnung verloren hat. Das war eben kein Einzelfall in der Zeit. Aber es war eben so eine, auch ein bisschen so eine Hintergrundmusik und nicht Hauptthema. Ja. Und das finde ich voll den wichtigen Kritikpunkt und echt eine Frage, wie kann man das besser thematisieren oder ist das überhaupt ihr Anspruch? Wobei ich dazu noch sagen muss, dass ich in einem früheren Film von Chloe Zhao, dem The Rider, das war glaube ich der erste oder?
Das ist der zweite.
Songs My Brothers Taught Me, ist der erste dann. Okay, also in dem auf jeden Fall The Rider, da dieses diese prekären Lebensumstände nochmal deutlich präsenter waren, wodurch der Film, also der Film war auch deutlich weniger erfolgreich, keine Ahnung, aber da erinnere ich das mehr so, dass man, mehr rausgekommen als in diesem Film.
In diesem Film ist so ein bisschen so, die reden ja über den Lebensstil, den sie haben, wenn sie so zusammen sind und es wirkt so ein bisschen, als wäre das halt ein alternativer Lebensstil. Eine Alternative zum Kapitalismus, aber eigentlich muss man halt sagen, ist eine Konsequenz des Kapitalismus. Und es ist Fakt, dass es ja tatsächlich arbeiten viele von diesen Nomaden bei Amazon, weil Amazon halt denen den Campingplatz zahlt. Das heißt, Amazon nutzt sozusagen diese prekäre Situation, in der die Menschen leben, aus, indem sie sagen, hey, ihr könnt hier campen für die Zeit, in der hier irgendwie in der Wintersaison, wo wir so viel zu tun haben, arbeitet. Ja, das finde ich halt einfach besonders perfide, ne? Weil ich meine, genauso könnte Amazon den allen unbefristete Verträge geben, ne? Sozialversicherungspflichtig und so weiter. Denen eine Krankenkasse geben und whatever. Machen sie nicht. Das ist auch eine Entscheidung.
Hm.
Und das ist halt mega krass pervers, dass in dem Fall, kann man das auf Jeff Bezos vielleicht auch unterbrechen, ne? Dass die reichsten Menschen, die profitabelsten Geschäfte unserer Zeit, kein Interesse haben, an den prekären Umständen ihrer Belegschaft irgendwas zu verbessern, sondern das ausbeuten. Und das sieht man auch. Der Film lenkt uns nicht aktiv dahin. Wie gesagt, sie haben eine Drehgenehmigung bei Amazon bekommen und man sieht das Logo auch ein paar Mal prominent, wo man denkt, hey krass, Amazon, also das war mal tatsächlich die Kritik, die ich damals so gegeben hatte, ne? Jeff Bezos kann sich diesen Film angucken und trotzdem irgendwie noch sagen, oh ja, cool. Ne? Das ist mein Logo, Product Placement. Und dieses Strukturelle, was dahinter steckt, wird halt gar nicht erklärt oder aufgezeigt. Und das ist halt eigentlich total krass.
Insgesamt die verschiedenen unterschiedlichen Jobs, die sie macht. Ne? Sie ist ja dann bei der Rübenernte und wir putzen, hatten wir schon gesagt. Und in der Küche und ganz viele verschiedene Jobs. Und es wird schon klar, dass es irgendwie super harte Arbeit ist, aber genau, was du schon auch gesagt hast, dass es so mehr als Wahl dargestellt wird, als Unausweichlichkeit oder als sozusagen letzte Möglichkeit. Es gibt ja die Szene dann, wo sie zum Jobcenter sozusagen geht und sagt so, I need work, so. Und das wirklich dann klar wird so, das ist ihre einzige Möglichkeit, überhaupt zu arbeiten und überhaupt, weil ihr Rente ist auch keine Option, weil die reicht, wenn sie überhaupt da ist, für gar nichts, so. Dann sind diese Tagesjobs die einzige Möglichkeit oder Wochenjobs, die sie überhaupt hat.
Voll, und ich meine, das ist ja noch krasser, das Jobcenter, das sagt der Mensch, hast du dir mal Rente überlegt, die versuchen gar nicht, ihr zu helfen.
Mhm.
Also das heißt, sie weiß, von deren Seite ist sie komplett auf sich selbst gestellt.
Mhm.
Und das ist natürlich schon irgendwie eine super krasse Gewissheit, dass man eigentlich wirklich im Stich gelassen wird.
Ja.
Das Buch ist ja recherchiert worden zur Zeit von der Obama-Administration und erschien dann zur Zeit von der Trump-Administration. Dann wurden die Rechte für den Film von tatsächlich Frances McDormand gekauft und die hat dann Chloe Zhao angesprochen, weil sie den Rider gesehen hat, dachte, das passt. Und deswegen wird das sagen, so rezipiert, glaube ich, so ein bisschen als Trump-Zeit-Film. Man muss halt einfach sagen, diese Menschen, gerade die 2008 da so krass von der Rezession, der Krise betroffen waren. Sie wurden von Demokraten und Republikanern irgendwie im Stich gelassen. Und das kommt auch jetzt eigentlich so wichtig vor. Und es ist vielleicht auch nicht so wichtig, das in dem Film zu sagen, aber das ist halt einfach eine gemeinsame Verantwortung eigentlich, die da ist. Und es sind Menschen, die wirklich einfach, die sich keine gekümmert hat, ne? Sei es beim Jobcenter oder so drumherum. Und das ist natürlich schon irgendwie ziemlich hart, ne?
Ja, ich finde jetzt, du hast es ja vorhin schon eigentlich sehr gut gesagt, mit Konsequenz des Kapitalismus. Und ich glaube, in einem kapitalistischen System dann noch nach Demokraten und Republikanern zu unterscheiden, klar, ist tatsächlich,
hast du recht, ja.
Nicht ausschlaggebend.
Ich wechsle einfach mal ein krasses Thema. Was hat der Soundtrack für dich gemacht?
Ah ja, fand ich gut, hat mich abgeholt und habe ich dann im Nachhinein drüber gelesen, dass das auch Ludovico Einaudi war. Mhm. Ne?
Auch? Was kennst du noch von ihm?
Auch, weil ich ihn schon in, also bekannt war ja, glaube ich, sehr ziemlich beste Freunde. Nee, hieß der so? Doch, der mit dem,
ja,
mit der Person, ja.
Also ich wusste nicht, dass der Musik da gemacht hat, aber okay.
Doch, da hatte ich ihn, glaube ich, kennengelernt oder das ist ja auch so, genau. Und, wo war er noch? Ich habe ihn dann, glaube ich, einfach nach dem Film sehr viel selber gehört, ja, und sehr gemocht. Und dann habe ich tatsächlich auch selber drüber gelesen, wenn ich hier mal kurz mein Filmwissen flexen, oh, yeah, darf. Aber der Soundtrack da von Ludovico Einaudi irgendwie 7 Days oder so, ja, heißt, oder irgendwie 7 Days Walking. Und das 7 auch Tracks sind, die von Day 1 to Day 7 sind und der sozusagen immer den gleichen Weg gelaufen ist,
ich
durch die Natur.
7 Alben tatsächlich. Aber 7 ich weiß Alben, es nicht.
Oh Gott, okay.
Ich weiß also es nicht. Also von daher, ich hoffe, oh Gott, was sage ich hier wieder?
Wir sagen Alben. Die gelaufen
7 Werke.
Ist, 7 Werke gelaufen ist und immer wieder, also während er die komponiert hat, immer wieder den gleichen Weg gelaufen ist und sich aber immer auf unterschiedliche Aspekte in der Landschaft oder unterschiedliche Gefühle, die die Landschaft in ihm ausgelöst hat, konzentriert hat.
Ja.
Fand ich auch ganz interessant. Einerseits dieses, dass die Musik auch so konkret von Landschaft und Draußensein inspiriert war, was sehr gut passt, weil ich glaube, die, voll, Musik auch sehr so zu dem Draußensein, ja, passt. Und dann auch dieses, dass man eine Landschaft so unterschiedlich wahrnehmen kann. Und das kommt im Film, finde ich, auch sehr schön rüber. So dieses, ja, es kann halt irgendwie mega geil sein, so wenn es irgendwie schön warm ist, dann noch auf den Canyon zu gucken und wenn du irgendwie auch was zu essen hast im besten Fall und so. Oder es regnet und also dieses so, wie unterschiedlich draußen sein oder Natur einfach sein kann, je nach Wetter, je nach Ausstattung, je nach Gefühl, obwohl es vielleicht immer die gleiche Landschaft ist drumherum.
Ja, ja, krass, ey. Also du hast echt geflext hier.
Ich habe mich vorbereitet, ja.
Stark. Hast du dich auch mehr mit dem Buch auseinandergesetzt?
Nee, gar nicht.
Oh, schade. Nicht. Ich wollte dich jetzt nicht auseinander.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe nicht so viel mehr tatsächlich dazu. Aber was ich gelesen habe, war, dass dieses Empire, dieser Ort, wo dieses Werk geschlossen wurde, warum dann, sie haben einen größeren Verlust, ne? Sie verliert ihren Mann. Vielleicht, ich glaube, das ist so ein bisschen impliziert an den Folgen von der Arbeit, aber das wird geschlossen, aber dann verliert sie jetzt sozusagen die ganze Gemeinschaft, weißt du? Das ist ja mehr als, also stell mal vor, also wir sind hier in Berlin, morgen gibt es Berlin nicht mehr. Also was das halt bedeutet für all die Menschen, die jetzt plötzlich woanders sind, ne?
Mhm.
Das ist ja von Vereinen und Freundschaften, die ganze Community ist einfach weg. Und dass es aber in der Nähe ist, an dem Ort, wo immer das Burning Man Festival stattfindet. Mm. Und halt dieser Gegensatz so krass ist von halt, Burning Man steht für mich zum Teil einfach für mega krasse Dekadenz, ne? So ein krasses Festival mitten in der Wüste auszutragen. Aber auch halt für, also Silicon Valley und ja, sehr reiche Menschen einfach. Und halt dieser Gegensatz, dass diese Orte so nah miteinander verbunden sind. Das fand ich, ja, das wird im Film nicht thematisiert, aber das fand ich irgendwie interessant noch.
Tatsächlich, das habe ich doch nur einen kleinen Flex. Und zwar habe ich dazu auch gelesen, dass dieser Ort ja auch tatsächlich dann so entvölkert wurde, eben dadurch, dass es dann keine Jobs mehr gab und keine Wohnung und so, dass der letztendlich auch die Postleitzahl dafür aufgelöst wurde, ja, und der Ort quasi aufgehört hat zu existieren. Und das, also, ne, da waren dann immer noch Häuser, aber so, und das finde ich auch nochmal spannend in dem Zusammenhang mit, was du jetzt über das Burning Man erzählt hast, dass ein Ort eben aufhört zu existieren und ein neuer irgendwie anfängt zu existieren, der aber ganz anders ist und auch für ganz andere Leute.
In der Kampagne für den Film, da wurde die Autorin des Buches mit eingespannt. Und deswegen wurde das Buch dadurch so mega gepusht. Und deswegen dachte ich so ein bisschen, ah, okay, also sie haben schon, sie waren sich dem bewusst über diese Lücke, die der Film hinterlässt im Gegensatz zum Buch und haben versucht, das so ein bisschen entgegenzuwirken. Und als es losging, dass sie so Searchlight, ich glaube, es gehört zu Disney und so, dachte ich, oh je, im Rahmen dessen haben sie noch das Beste, finde ich, daraus gemacht. Ja. Das hat mir dann noch einen positiven Eindruck gelassen. Und tatsächlich die Person, die sie ganz am Anfang umarmt, da wird gefragt für die Garage, wo die Sachen da sind, die war auch die Person, die am Anfang der Recherche für das Buch steht. Also da haben sie versucht, dem so ein bisschen dann auch Raum zu geben. Mhm. Wahrscheinlich eine der wenigen Leute, die irgendwie zurückgeblieben sind und jetzt halt Geld verdienen, indem sie halt irgendwie Sachen einlagern. Mhm. Ich fand es auch ein bisschen schade am Ende von Filmen. Es gibt zwei Szenen. Es gibt einmal die Szene, wie sie nochmal zu Hause ist und dann die Szene im Auto. Und ich hätte mir fast gewünscht, das würde eigentlich aufhören, dass sie zu Hause ist. Also der Film ist ja eigentlich darum, geht darum, dass sie nie ankommt. Und natürlich wäre das vielleicht auch ein bisschen zu plakativ gewesen, dass sie jetzt plötzlich ankommt. Aber sozusagen dieses, es ist ja andauernd so ein Thema eigentlich, was mit ihrem Zuhause ist. Und für mich war das eigentlich das perfekte Ende.
Also sozusagen so ein bisschen so als Cliffhanger, so man weiß nicht, so bleibt sie da, fährt sie weiter.
Genau.
Boah, hm. Das wäre krass gewesen. Ja, stimmt. Es hatte auf jeden Fall sicherlich was Kitschiges, dieses so, sie fährt dann weiter oder so, genau, dass es damit dann irgendwie so gesettelt ist, wie jetzt ihr, vermeintlich gesettelt, ne? Vielleicht ja. Schaut sie in einem Jahr wieder bei Dave vorbei und überlegt sich's anders. Aber das stimmt, es hatte so was sehr Abrundendes.
Wir haben jetzt schon über The Rider und Songs My Brothers Told Me gesprochen. Wie würdest du denn so den Stil von Chloe Zhao beschreiben?
Jetzt kann ich natürlich hier die Filmkennerin rauslassen. Nee, ja. Gar keine Ahnung. Also, Stil. Ich glaube, die Filme waren beide sehr, also auf jeden Fall viel Landschaft immer. Mhm. So viel drumherum und Landschaft. Die Songs My Brothers Taught Me spielt ja in einer indigenen Community in den USA und ist auch sehr geprägt von, ja, sehr prekären Lebensumständen. Also, vor allem auch Aussichtslosigkeit für Jugendliche. Es geht, glaube ich, eher um, ne, die Leute sind eher so Teenie-Alter.
Ja.
Und dann geht es so um deren Lebensentscheidungen und Alltag. Und vor allem die Frage, gehen oder bleiben. Interessant, weil das auch, ehrlich gesagt, ein wiederkehrendes Motiv ist, merke ich jetzt gerade, wo ich so rede. So die Frage, verlasse ich diese Community oder um eben mehr Aussichten zu haben im Leben oder bleibe ich hier, wo ich, also wo alles ist, was ich kenne und habe dafür eben keine Aussichten.
Es geht auch jedes Mal um Trauma eigentlich.
Dort auch um Trauma? Das habe ich gar nicht mehr so.
Also ich meine, bei Songs My Brothers Told Me ist der Bruder, glaube ich, im Gefängnis.
Ah, genau.
Und bei The Rider fängt es damit an, dass er diesen Unfall hat und genau das, was er am liebsten macht, nicht mehr machen sollte.
Ja, bei The Rider sehe ich das auf jeden Fall mit dem Trauma. Bei Songs My Brothers Taught Me, ja, doch, stimmt. Es gibt auf jeden Fall immer so einen sehr traurigen Faktor dabei oder so. Oder ich weiß nicht, ob ich es jetzt Trauma nennen würde, aber genau, also irgendwie Landschaft, dann so Gemeinschaft. Also vielleicht so Gemeinschaften, die sehr auf eine Art irgendwie abgeschirmt sind oder
marginalized,
speziell.
Marginalized,
ja. Genau, also in The Rider eben, da kann ich es jetzt gar nicht so gut wiedergeben.
Ich würde sagen, das Interessante ist natürlich so ein bisschen, dass man auf der einen Seite diese indigene Community hat und bei den Rider halt so diese Rodeo-Community und es wirkt halt, also man sieht eigentlich sie fokussiert, würde ich sagen, sich eher so auf die universellen Werte, die großen Gemeinsamkeiten, auch wenn man vielleicht sagen würde, die Menschen von The Rider würden jetzt nicht unbedingt mit den Menschen von Songs My Brothers Told Me abhängen und ich sehe die jetzt auch alle nicht zusammen mit Fern irgendwie am Lagerfeuer hocken und zusammen Songs singen. Aber so wie es dargestellt ist, würde ich sagen, sind die sich super ähnlich.
Ja, super ähnlich, eben in dem, glaube ich, dass sie sich so existenzielle Lebensfragen stellen, ne? Und eben dieses, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, so dieses Bleiben oder Gehen, so Lebensentscheidungen. Und bei The Rider eben diese große, große Leidenschaft und auch Existenzgrundlage des Rodeo-Reitens dann irgendwie wegfällt oder vermeintlich wegfällt und ja, Lebensgrundlage, aber für die Person ja auch wirklich so die sinnstiftende Tätigkeit wegfällt. Und dann die Frage ist, wie kann ich damit umgehen und wer bin ich dann? Also auch so diese sehr existenziellen Fragen. Und bei Fern Und in Nomadland, ja, hatten wir auch schon angerissen, aber so dieses, ja, für mich war es wirklich so stark dieses Freiheit- oder Sicherheit-Thema.
Aber auch Identität irgendwie, weil sie ist eine selbstbestimmte Frau, oder?
Voll, auch Identität. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist schon so in so einem Alter, wo sie das schon irgendwie auch weiß. Also klar, sie sucht nochmal Neues, hat mir auch so ein bisschen gesagt, so nach dem Tod oder jetzt sozusagen als alleinstehende Frau.
Ja.
Doch, auch das kann man das vielleicht über Chloe Zhaos Filme, könnte man das vielleicht sagen, so, dass es eben auf diese großen existenziellen Fragen, die mit denen sich wahrscheinlich auch sehr viele ZuschauerInnen identifizieren können.
Was macht für dich die weibliche Perspektive da hinter der Kamera aus? Weil tatsächlich, also das finde ich, ist eine große Lücke hier bei uns im Podcast, dass wir nicht genug Filme bis jetzt besprochen haben von RegisseurInnen. Jetzt ein bisschen auch mein Aufruf an euch, liebe HörerInnen. Schickt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr mal einen Film besprechen wollt, an filmclub-podcast bei Instagram oder an info@filmclub-podcast.de und dann quatschen wir darüber. Und bitte, bitte, bitte mehr weibliche Stimmen, würde uns sehr freuen. So, wow. Jetzt habe ich kurz einen Einschub hier gemacht, weil mir es voll wichtig ist, aber woran merkt man das bei ihrem Stil?
Gute Frage. Also ich hatte ja die eine Situation schon geschildert, diese Toilettensituation, die für mich sehr prägnant war. Und ich weiß nicht, wie gut sich da Männer reinfühlen können in diesem Moment. Aber für mich war dieser Moment so sehr gut dargestellt, die Unsicherheit.
Wir können überall pinkeln.
Ja, genau, das Pinkeln. Aber eben auch die Unsicherheit, die drin lag, die Grenzüberschreitung. Von daher fand ich beispielsweise solche Momente. Dann aber auch diese Perspektive, dann bei Dave zu sein und sich eben zu fragen, so kann ich in sein, das hatte ich vorher auch schon anklingen lassen, aber könnte hier in sein Leben mit reinkommen, aber eben auch als seine Partnerin. Und da kann ich tatsächlich auch sehr, oder sehe ich sehr eine weibliche Perspektive drin, weil natürlich ist, lese auch gerade ein Buch, wo irgendwie was steht von wegen, heiraten ist für Frauen immer noch sozusagen lukrativer als arbeiten oder so, aber auf jeden Fall ist es halt eine gute Absicherung. Naja, also sozusagen, also sich als Frau scheiden zu lassen, ist sozusagen immer noch einfach ein risikoreicher Schritt.
Ja, okay.
Vor allem, wenn man beispielsweise länger nicht gearbeitet hat, weil man die gemeinsamen Kinder erzogen hat und dann zwar mittlerweile eine finanzielle Vergütung dafür bekommt, aber sozusagen ist klar, dass irgendwie alleinstehende Frauen in Rente krass benachteiligte Gruppe sind. Und jedenfalls in der Situation, wo sie in dem Haus ist, eben dieser Trade-off auch zwischen, da ist ein Mann, den sie erstmal attraktiv findet, aber der ihr auch Sicherheit bieten kann und womit sie sich aber auch abhängig macht. Und ich glaube, das ist schon ein Dilemma, was sicherlich für viele Menschen zutrifft, aber auch gerade nochmal spezifisch für Frauen ist. Auch wenn Dave, und das habe ich ja auch schon betont, da nicht irgendwie schmierig ist oder das nicht ausnutzt oder nicht sagt, du kannst ja schon schlafen, aber dann auch in meinem Bett oder so. So ist es nicht. Aber trotzdem besteht eben dieses Thema von Abhängigkeit von einem Mann, besteht oder potenzielle Abhängigkeit, der sie sich ja dann nicht aussetzt. Aber das ist für mich, glaube ich, ein weiterer Punkt. Ansonsten auch Frauenfreundschaft finde ich ganz schön. Du hattest das ja auch schon besprochen mit Swanky und diesen Zeiten, die sie auch zusammen als Frauen verbringen. Das finde ich auch sehr schön, dass das vorkommt, was einfach was ist, was auch viel zu wenig abgebildet wird, diese Begegnung. Und es wäre schade gewesen, wenn sich dann eben solche, es eher um Männerinteraktionen gegangen wäre. Aber das ist nicht so, finde ich. Ja, vielleicht auch die Schwesternbeziehung, die wir schon angesprochen hatten. Kann natürlich auch sagen Geschwisterbeziehungen, aber ich mit drei Schwestern würde auch sagen, auch Schwesterbeziehungen sind nochmal speziell. Das sind jetzt die Punkte, die mir so spontan einfallen.
Ja, ich bin einfach dankbar, dass du es geteilt hast, weil ehrlich gesagt, natürlich, ich sehe komplett andere Sachen. Also ich muss ja was natürlich wahnsinnig auszeichnen, sie hat direkt so eine klare kreative DNA irgendwie, ne? Also man kann wahrscheinlich direkt einen Film von ihr sehen und kann sagen, er ist von ihr. Und das finde ich schon einfach eine super starke Stimme. Und das nach jetzt inzwischen 4 Filmen, glaube ich. Also der 4. Film, muss man fairerweise sagen, den sollten wir vielleicht alle vergessen, Eternals, das ist so ein Marvel-Film. Aber es zeigt vielleicht auch, was ihre Schwächen sind, was sie nicht kann. Und ich hoffe, dass sie daraus lernt, weil sie filmt immer echte Menschen. Also sie filmt wirklich ja mit Laienschauspielern. Und es ist eigentlich gar keine Überraschung, dass sie mit irgendwie Superheroes und so überhaupt gar nichts anfangen kann. Weil das sind eben keine echten Menschen. Die haben keine Struggles, die relatable sind. Und damit hat sie dann Probleme, das vielleicht ein bisschen darzustellen, würde ich sagen. Aber wenn es tatsächlich um eben diese Communities geht, fände ich das super, super stark. The Rider hat mich mega gecatcht. Das ist tatsächlich auch, würde ich sagen, mein Lieblingsfilm von ihr. Also ich weiß auch, wie ich da ins Kino gegangen bin und ich dachte so, okay, Pferdefilm und wie so ein Rodeo-Film. Also das hat mich am Anfang überhaupt gar nicht angesprochen. Und es war der erste Film, den ich von ihr gesehen habe und der hat mich komplett, ich war komplett bei diesen Menschen und habe Menschen kennengelernt, die ich normalerweise vielleicht direkt irgendwie werten würde und wo ich nicht diese Offenheit hätte. Und sie hat es geschafft, in mir diese Offenheit zu erzeugen. Also sie ist wahnsinnig gut, würde ich sagen, im Schnitt, weil also was ich so oft als Kritik sehe und das kann man so ein bisschen sehen, dass es sie eigentlich immer im Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang sieht. Also sie liebt natürliches Licht. Mm. Sie beleuchtet wenig künstlich. Es gibt dann auch tatsächlich bei Nomadland sehr viele super dunkle Szenen. Mhm. Und das kann man natürlich, also der Tag besteht natürlich aus mehr. Ich finde hier, also in diesen Filmen, die wir bis jetzt hatten, da funktioniert das halt super gut, weil es da eine große Naturverbundenheit auch gibt. Und natürlich, wenn man in einem Auto lebt, super krass angewiesen ist auf den normalen Tagesablauf, weil was machst du, ne? Also wenn es dunkel ist, dunkel. Du stehst auf, wenn es hell wird und du gehst ins Bett, wenn es dunkel wird. So einfach ist das. Ich habe ein Interview mit ihr gehört über diesen Film und da beschreibt sie sich selber so als Storyteller, was ich eigentlich auch einen schönen Ansatz finde. Aber deswegen sind ihre Filme oft bewusst unpolitisch. Dadurch hat sie es ja geschafft, mich dieser Rodeo-Community irgendwie näher zu bringen, der ich sonst jetzt nicht so viel abgewinnen könnte. Würdest du Rodeo machen, wenn du die Wahl hättest?
Nee.
Naja, also sie bringt einem halt irgendwie so eine Gemeinschaft näher. Und das Verrückte ist ja eigentlich, das Genre, was all ihre Filme haben, ist immer Western. Und sie schafft das mit dem Genre, was schon existiert hat, neue Geschichten zu erzählen.
Ja, auch interessant, das als Western.
Ich habe noch ein auch Interview gesehen mit Jessica. Ich dachte, ach Bruder, auch wenn es wahrscheinlich nicht so ausdrückt, dass sie auch sehr empathisch ist. Als klar war, dass sie diesen Film machen wird, das Erste, was sie gemacht hat, ist halt irgendwie zu zelten und rauszugehen mit einem Kocher, da irgendwie zu sein, um halt zu versuchen, sich dem so ein bisschen anzunähern. Natürlich, sie hat sich nicht für dieses Leben entschieden und sie weiß auch, dass sie jederzeit zurückgehen kann, aber so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen für die Struggles, bevor man die halt auf die Leinwand bringt oder sich für Personen entscheidet oder eine Perspektive entscheidet und diesem kreativen Prozess beginnt, machen leider nicht viele Regisseure, ne?
Wollte gerade sagen, vielleicht ist das auch nochmal was, ich weiß nicht, ob man sagen kann, typisch weiblich, aber weil wir es von der Perspektive hatten, aber so eine gewisse Bescheidenheit, sich andere Perspektiven anzueignen beziehungsweise auf die draufzuschauen, ne? So typisches Beispiel irgendwie so, wie viele Männer gibt es, die Bücher aus Frauenperspektiven schreiben und wie ist das andersrum? Ja. Und so ein bisschen, das spricht da, finde ich, auch nochmal ganz schön raus, zu sagen so, ich erzähle hier aus einer Community, die ich gar nicht kenne, von einem Leben, das ich gar nicht kenne. Vielleicht nehme ich mir mal kurz zumindest ein paar Tage Zeit, um mich irgendwie einmal ein bisschen reinzufühlen.
Hast du es auch gesehen, dass es ein Western ist? Oder wie hättest du den eingeordnet?
Gefühlt kann man es so machen. Ich glaube, tu mich mit so Kategorien. Ich finde, man könnte auch einfach Drama sagen.
Ja, vielleicht, ja.
Aber Western klingt auch irgendwie passend.
Also ich.
Wenn man nicht an traditionelle Western denkt.
Nee, ganz umgekehrt. Ich würde sagen, das ist ein Western und dann wird das ganze Genre neu definiert.
Ja.
Weil das Einzige, was nicht passt zu einem Western, ist halt so die Gewalt. Auch weil es halt voll zum Western passt, ist so, wenn man das Gefühl hat, so es ist ein Ende von einer Ära und irgendwie. Also ich meine, dieser typische Western-Held, der passt ja auch nicht mehr in seine Zeit und es wie so macht es so, wie man es halt in den alten Tagen gemacht hat. Und sie ist halt genau so eine Western-Heldin. Sie ist eigentlich halt so ein bisschen Cowboy auch.
Mhm.
Und auch so diese Struggle zu überleben und irgendwie das halt da draußen in den weiten Landschaften zu machen. Und es hat auch was von so individueller Freiheit, ne? Die rauchen alle, die Cowboys. Sie raucht auch, sie lässt sich das Rauchen auch nicht verbieten. Ist auch so ein Thema von ihr. Was ihr das mega wichtig ist. Ja, und als Dave ihr dann irgendwelche so Stängel anbietet, auf denen sie wie rumkauen kann, ist sie auch so ein bisschen gepisst dafür. Also von daher ist sie schon so ein bisschen eine Lucky Luke-Figur.
Mhm. Mhm. Sehe ich.
Also ich sage, es ist ein Western und ab jetzt müssen alle neuen Western sich daran orientieren und nicht mal irgendwie 100 Jahre zurückgehen. Du hast ihn ja so direkt nach der Veröffentlichung gesehen und wir haben darüber gesprochen Und damals hattest du schon gesagt, hey, du könntest dir vorstellen, über den Film im Filmclub zu sprechen. Und halt, wir hatten schon die Amazon-Diskussion. Aber jetzt mit so ein bisschen Abstand, was würdest du sagen, wie blickst du jetzt auf den Film?
Ich weiß gar nicht, ob sich da so super viel verändert hat. Vielleicht so ein bisschen, ich komme immer wieder darauf zurück, sorry, dass ich mich ja auch so wiederhole, aber Freiheit, Sicherheit. Und vielleicht einfach, weil ich 3 Jahre älter geworden bin seitdem und mehr Erwachsenenkram passiert und ich immer mal wieder das Gefühl habe, wenn ich so, weiß nicht, wenn man so mal so einen Vormittag am Schreibtisch Kram machen muss und dann sich so mit so Sachen beschäftigt wie einer Zahnzusatzversicherung und ich in so Momenten wirklich immer so ein verzweifeltes Gefühl habe von, ich habe das Gefühl, ich lebe nur, um mich irgendwie um mein Leben zu kümmern oder um mein Leben zu verwalten und dabei ruiniere ich mir das, was das Leben eigentlich lebenswert macht, weil ich könnte jetzt auch draußen Spaziergang machen, aber stattdessen kümmere ich mich um Versicherung oder Steuersachen sind auch noch so ein Beispiel oder alle solche Sachen, die irgendwie wichtig und rational irgendwie gut sind und gleichzeitig überhaupt nicht lebenswert und einfach so. Deshalb grundsätzlich würde ich sagen, mit mehr Zeit in meinem Leben diesen Sicherheitsaspekt und dieses Dinge, die man halt macht, wenn man ein verantwortungsvolles Erwachsenenleben führt, ist alles jetzt in Anführungsstrichen sozusagen, die
man machen sollte vielleicht,
die man machen könnte, sollte, mehr kennenlerne und man das ja dann vielleicht kennt, dass man sich dann manchmal so sehnt, so, ah, könnte man einfach mal mit dem Auto rumfahren und ich meine, ich glaube, Fern ist wirklich maximal weit entfernt von einer Zahnzusatzversicherung und also sie macht halt das andere Extrem so, sie macht diese maximale Freiheit und auch wieder da, wir haben es schon besprochen, so, es ist nicht by choice, wir wollen es nicht verherrlichen, so, aber trotzdem lebt sie das und sie sitzt halt abends einfach am Feuer und begleicht keine Rechnungen, so, ne? Ich glaube, da hat sich das so ein bisschen mehr verändert, dass ich vielleicht diesen Aspekt noch mal mehr kritisch mit Blick auf mein eigenes Leben oder das Leben allgemein oder da irgendwie so drüber nachdenke, ist jetzt alles sehr, sehr vage. Aber sozusagen, wie viel Freiheit möchte man haben und wie viel Sicherheit braucht man oder möchte man auch haben?
Das heißt, vor 3 Jahren wärst du mehr auf der Seite Freiheit gewesen?
Oh Gott, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt so sagen muss. Und das ist ja ein schlimmer Abwärtstrend. Und in 10 Jahren bin ich dann so nur noch mit irgendwelchen langweiligen Dingen beschäftigt. Nee.
Aber ich weiß, wenn ich kontaktiere, wenn ich meine Zahnzusatzversicherung auswähle.
I have recommendations. Ja, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, ich meine, ja, muss ich mehr drüber nachdenken. Ich habe das Gefühl, es kommt auch mehr so auf mich zu oder es umfängt mich so und vielleicht kann ich mich auch wieder ein bisschen dagegen wehren und ich hoffe nicht, dass es ein Trend in nur eine Richtung ist. Das wäre schade.
Und was würdest du sagen, wenn man diesen Film gesehen hat? Was sollte man noch sehen?
Also wir hatten es am Einstieg schon von, oder ich habe es kurz aufgebracht, Perfect Days, der jetzt dieses Jahr im Kino war und der auch dieses Thema von irgendwie sehr reduziertem Leben, Schnittstelle zu Verherrlichung und ein sehr ruhiger Film auch, in dem irgendwie, genau, ja, den würde ich, glaube ich, dann empfehlen. Das war eine Sache, dann die anderen Filme von Chloé Zhao, über die wir schon gesprochen haben.
Ja.
Spontan fällt mir sonst nichts mehr ein. Hast du noch was?
Also normalerweise gebe ich an der Stelle immer so gerne Tipps von, was wir schon im Filmclub besprochen haben. Und tatsächlich, muss ich sagen, haben wir nichts besprochen bis jetzt, was ich da unbedingt empfehlen würde. Ich war auch dankbar, endlich mal so einen Arbeiterfilm. Hatte ich gesagt, das finde ich, ist ein Genre, was unterschätzt ist. Und das haben wir hier so ein bisschen gesehen. Du willst noch einen Tipp geben?
Ich habe noch, mir ist noch eingefallen, habe ich aber auch schon erwähnt, Into the Wild.
Ja.
Würde ich auf jeden Fall auch, den hatte ich jetzt gerade auch erst dieses Jahr nochmal geschaut und so sehr ähnliche Gefühle, die er in mir ausgelöst hat, ohne diesen ganzen Arbeiter, also wieder ohne das Politische, aber so viele Gemeinsamkeiten.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, was mich auch noch ein bisschen beeinflusst hat, auf YouTube gibt es ein Making-of, da kann man so ein bisschen die Charaktere so off the screen sehen. Deswegen hatte ich auch, obwohl so diese ethische Frage mich schon so ein bisschen begleitet hat, eigentlich ein gutes Gefühl, dass sie das hinbekommen haben, dieses Spagat. Und wenn es so um ihre Vorbilder geht, visuell, Wong Kar-wai, Terrence Malick und Spike Lee sind so die sie nennt. Kate Reinhardt, würde ich sagen, ist auch so ein bisschen dabei. Aber ich würde sagen, alles, was Wong Kar-wai eigentlich gemacht hat, unbedingt angucken, sind halt jetzt thematisch passt es nicht. Visuell würde ich sagen, sind auf jeden Fall Einflüsse und sind immer schöne Liebesfilme. Deswegen In the Mood for Love gebe ich jetzt mal mit.
Sehr gut.
Danke, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr Feedback da lasst, gerne, wird uns freuen. Schickt uns gerne auch eine Bewertung rein bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder bei Spotify und lasst uns wissen, wie ihr das fandet. Und wenn ihr mal mitmachen wollt, schreibt uns auch eine Mail. Wir freuen uns und danke, dass du dabei warst.
Danke dir.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.